Ich hatte 2025 das Gefühl, als hätte das Universum irgendwie einmal so den Wahrheitsknopf gedrückt.
2025 war definitiv transformativ, herausfordernd. Ich würde sagen, ich hatte Tiefschläge. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so tief runter kann. Für viele Menschen hat es sich vielleicht erstmal wie eine Orientierungslosigkeit angefühlt. Das hat uns alles weggeschabbert, was nicht mehr zu uns gehört. Weil 26 ist ein Schwellenjahr. Wir gehen jetzt in ein neues Kapitel. 26 steht es mitten im Raum wie der Elefant und wir können nicht mehr vorbeigucken. Und dann ist auf einmal die Antwort da auf Fragen, die wir uns gerade vielleicht noch stellen. Wenn wir ihr die Schatten sehen, dann verlieren sie ihren Schrecken. Und in der Astrologie, im Geburtschart, in den Transiten, man sieht so klar, was gerade Thema ist. Der Aszendent ist praktisch das Zeichen, das ganz bewusst gewählt wird von der Seele, weil diese Qualitäten erlernt werden möchten. Wir sind der Mikrokosmos und die Planeten sind eigentlich nur Repräsentanten für eigene Anteile in uns. Und wenn wir jetzt durch diese Planetenprinzipien mit bestimmten Themen in Kontakt kommen, dann ist es ein Geschenk, dass wir die Astrologie haben, die uns aufzeigt, okay, was können wir denn hier gerade lernen?
Und ich hatte dann auch wirklich das Gefühl, es war wie so ein kompletter Katalysator in meinem Leben, dass ich wie so drei Level übersprungen habe und jetzt wirklich in einem komplett anderen inneren State bin.
Wenn man einen Startschuss möchte mit irgendwas, Projekt, Businessgründung, also ein ganz besonderes Datum, was man sich merken sollte.
Hallo liebste Happy, Holy and Confident Family. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute am letzten Tag diesen Jahres, Freunde der Sonne. 2025 ist vorbei. Halleluja. Und wir starten in ein neues Jahr. Und hier in dieser Folge habe ich natürlich den perfekten Übergang für euch in das neue Jahr mit Fee Weber. Fee Weber ist Astrologin, eine unglaublich tolle Frau und wir sprechen nochmal über die Energie aus 2025 und über die Energie für 2026, welche Daten besonders wichtig sind im neuen Jahr, worauf wir uns freuen können, was eigentlich in 2025 los war, wie wir damit jetzt weiterarbeiten können und ja, es ist ein so schönes Gespräch. Oh, und wir sprechen sogar darüber, warum ich so bin, wie ich bin. Fee nimmt uns einmal mit in meinen Birth Chart und erklärt so ein bisschen, warum ich so eine verrückte Biene bin, wie ich so bin und warum ich ja astrologisch gesehen so bin, wie ich bin. Vielleicht hilft dir das auch, mich ein bisschen besser zu verstehen. Darüber reden wir auch. Genau, sie plaudert quasi mein astrologisches mein astrologisches Sein aus und teilt das mit uns allen. Ich fand es super spannend und es hat sehr stark mit mir resoniert. Und sie redet auch ein bisschen darüber, was dich 2026 aufgrund meiner Energie dich erwartet hier im Podcast. Weil ich sag mal so, bei mir geht es nächstes Jahr nochmal richtig rund energetisch. Und das sieht man zum Beispiel auch am 11.04., denn da feiern wir 10 Jahre Happy, Holy and Confident in München in der Olympiahalle. Und du kannst dir jetzt dein Ticket holen. Es sind schon tausende Menschen dabei. Es wird unglaublich werden. Pack dir deine beste Freundin an oder deine Mama, dein Papa, deine Geschwister, Oma, Opa. Alle sind herzlich willkommen. Und wir werden wirklich diesen Tag, den 11.04. von 13 bis, ich glaube, was 20 Uhr, 21 Uhr zusammen feiern. Wir werden meditieren, wir werden singen, wir werden lachen, wir werden tanzen, es wird einfach so schön werden. Es wird Happy, Holy and Confident Life sein. Du kannst dir vorstellen, wie die Energie sein wird. Du kannst jetzt dein Ticket holen. Das wird auf jeden Fall eins der absoluten Highlights werden. 2026 am 11.04. Und astrologisch gesehen ist das auch ein perfektes Datum. Wusste ich nicht, weil da meine Mondknoten in einer ganz bestimmten Konstellation stehen, dass da auf jeden Fall Magic passieren wird. Also hol dir da jetzt dein Ticket und jetzt geht's los mit der wundervollen Fee Weber, der Energie für 2026. Und ich wünsche dir an dieser Stelle jetzt schon mal einen richtig guten Rutsch. Und vielleicht bist du ja auch bei der Manifestation Magic Reise dabei, wo wir gerade nochmal durchsurfen in 5 Tagen und wirklich die Manifestationsenergie für 2026 ready machen. Und wenn nicht, melde dich da jetzt noch schnell an. Sei dabei, es wird wunderschön. Und jetzt geht's aber los. Auf geht's mit Fee Weber. Hab einen wunderschönen Tag, guten Rutsch und wir hören uns im neuen Jahr. Fee, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Ich bin schon so gespannt über alles, was du mitbringst, was wir lernen dürfen. Und erstmal einfach willkommen. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf und ja mit dir über die Energien von 2026 sprechen darf.
wie geht's dir? Wie fühlst du dich jetzt noch am letzten Tag quasi von 2025?
Ja, ich würde sagen, dass wir werden ja auch über 25 noch ein bisschen sprechen, dass ich das schon sehr extrem auch erlebt habe und dass sich wirklich auch gerade so in der zweiten Jahreshälfte für mich extrem viel verwandelt hat und das für mich schon auch sehr herausfordernd war. Aber dadurch, dass man dann eben weiß, wie die Energien sind und was sie auch von einem wollen, das ist für mich immer so, ich weiß einfach, was der tiefere Sinn des Erlebten ist. Und das hilft mir dann immer extrem. Deswegen, ich blicke jetzt auf 26. Natürlich, wenn ich die Konstellationen anschaue, ich kenne die Richtung und das beruhigt mich persönlich immer sehr. Auch wenn ich dem Leben immer wahnsinnig viel Spielraum lasse, sich dann auch zu entfalten, ist es doch schön, mit der Astrologie das alles zu gestalten, ja.
Als du 2024 auf 2025 geguckt hast, was hast du dir da gedacht?
Ich habe mir so gedacht, ja, das wird anspruchsvoll, sportlich, aber trotzdem war Jupiter ja jetzt praktisch sehr lange oder ist er immer noch, und das wird jetzt auch die erste Jahreshälfte von 2026 so sein, dass Jupiter im Krebs steht und ich bin Krebssonne. Und das hat mir sehr viel Auftrieb gegeben und auch, ja, sehr viele Möglichkeiten geschenkt zur Entfaltung. Und jetzt ist es ja so, dass das erste Halbjahr von 26 praktisch noch Jupiter im Krebs ist. Und dann gebe ich praktisch an dich ab als Löwe.
Machen wir so ein High Five.
Genau. Und das ist spannend zu sehen, einfach, dass man, Jupiter ist der Planet, der geht zum Wachstum. Und er, Wachstum praktisch durch Vertrauen und durch ganz bewusste Wahl auch, wo wir uns erweitern wollen. Und deswegen, ich freue mich auch, obwohl ich jetzt nicht Löwe betont bin, auf Jupiter im Löwe, weil das wird so kreativ, wir werden so geile Ideen haben, das wird so ein Leuchtfeuer an Kreativität und an Lebenslust, Herzenswärme. Ich meine, das sind ja auch Attribute, die dich auszeichnen als Löwe-Sonne. Und das wird dadurch nochmal geboostet in deinem Leben, aber natürlich im Leben von jedem, der sich das wirklich auch so einlädt und dann nutzt. Denn die kosmischen Energien, die, es ist nicht so zu verstehen. Natürlich wirken sie auf uns, aber wir können das verstärken, indem wir uns dafür öffnen und eben nicht in den Widerstand gehen und sie so wegdrücken, weil dann, ja, dann wird es eher ein Struggle. Aber 2025 war definitiv transformativ, herausfordernd. Ich würde sagen, ich hatte Tiefschläge. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so tief runter kann, dass es möglich ist. Aber gleichzeitig war es für mich dann auch die Kraft, die dadurch entstanden ist, so, ja, alles verändern. Also das, ja.
Ich hatte 2025 das Gefühl, also gerade so seit, vielleicht auch so mit dem Lionsgate-Portal, hatte ich so das Gefühl, als hätte das Universum irgendwie einmal so den Wahrheitsknopf gedrückt. Mhm. So, was war das? Also wo ich wirklich das Gefühl hatte, es war wirklich so, okay, und jetzt einmal alle Wahrheit auf den Tisch.
Ja, exakt.
Ich war so, okay, what the is going on? Dass ich wirklich das Gefühl hatte, alles, was so nicht ausgesprochen war, alles, was so, ja, nicht in der Wahrheit war, ist hochgekommen.
Ja. Das waren Dinge, die uns bewusst wurden, an denen wir vorbeigeschaut haben. Und das war für mich auch so ein, ich sage jetzt mal, ein Aha-Moment, aber das hat natürlich reingeknallt, weil ich gemerkt habe, ich habe mich selbst getäuscht. Mhm. Ich wollte das nicht sehen und jetzt kann ich nicht mehr vorbeischauen.
Mhm. Fuck.
So. Und das war exakt, also August, und dann astrologisch betrachtet sind wir dann in die Eclipse-Season rein. Die ist ja immer der Katalysator, die beschleunigt, und die beschleunigt Dinge, die ohnehin passiert wären. Mhm. Aber sie drückt halt eben auf den Beschleuniger und auf einmal kannst du es gar nicht mehr kontrollieren. Mhm. Und was halt auch sehr spannend ist, das ganze Jahr 2025 und eben auch jetzt noch die erste Hälfte 26 hatten wir, also ich arbeite wahnsinnig gern mit den Mondknoten, weil die Mondknoten so viel über karmische Entwicklung zeigen und auch die Entwicklungsrichtung nochmal sehr präzise bestimmen. Und seit Mitte Januar 2025 sind die auf der Jungfrau-Fische-Achse. Und wenn der Südknoten in der Jungfrau ist, dann sehen wir, okay, das sind die Merkmale, von denen wir uns wegentwickeln wollen, weil der Südknoten ist praktisch das, was zeigt, hier sind wir also da stecken wir fest, da kommen wir nicht weiter, hier ist Stagnation. Da sind wir richtig verknotet. Und der Nordknoten, das ist das Ziel, das Potenzial, da wollen wir hin. Deswegen, wenn ich jetzt erkläre, was der Südknoten in der Jungfrau bedeutet, dann gehe ich auf die Schattenseiten der Jungfrau ein und dann soll sich jetzt niemand der Jungfrau betont das irgendwie angegriffen fühlen, weil es geht jetzt nicht um das Potenzial der Jungfrau, sondern um die Schattenaspekte.
Die sind zum Beispiel?
Perfektionismus, Enge, Angst, auch dieser Wunsch, alles zu kontrollieren. Und dadurch wirst du ja eng. Weil wenn du Angst hast, dann grenzt du dich noch mehr ab. Du machst zu, du blockierst die Ausweitung deines Bewusstseins und dann wird die Welt immer bedrohlicher. Und die Jungfrau versucht die ganze Zeit zu antizipieren, was passieren könnte. Sie denkt in Worst-Case-Szenarien und in dem Moment macht sie eng. Und wir sind sehr geprägt auch von unserem Heranwachsen auf diese Jungfrau-Wahrnehmung. Mhm. Alles prüfen, alles checken, alles analysieren. Mhm. Ja, nichts dem Zufall überlassen. Ja, nicht vertrauen. Das könnte ja schiefgehen. Und
witzig, ich hatte gerade wirklich vor unserem Gespräch genau dazu eine Therapiesession.
Ja?
Exakt.
Ja, aber das ist so geil, weil die eineinhalb Jahre, wo die Mondknoten jetzt da platziert sind, also jetzt praktisch von Mitte Januar 2025 bis Sommer, also ja, Juni, Juli 2026, sitzen wir alle in diesem Boot.
Ja.
Und natürlich spiegelt uns das auf Unterschied, also jeder Mensch ist in seinem Leben, in seinem kleinen Universum und natürlich zeigt es sich dir konkret anders als mir in den Repräsentanten, in der Art, wie es dargestellt wird. Aber in letzter Konsequenz sind wir alle gerade aufgefordert, diesen Kontrollwahn, diese Analyse, ja, Fähigkeit zu überwinden, weil nur weil wir können, nur weil wir alles so durchtakten, durchplanen können, heißt es ja nicht, dass es gesund für uns als spirituelle Wesen ist.
Ja,
und der Nordknoten in den Fischen und die Fische, das ist so wahnsinnig schön, weil die Fische sind das letzte Zeichen des Tierkreises, das ist die Auflösung. Du hast wahnsinnig viel im 12. Haus. Das heißt, du bist sehr vertraut mit diesem Prinzip der Auflösung. Das ist dir manchmal näher als diese rationale Welt. Aber das hat natürlich dazu geführt, wenn man dann in einer Welt aufwächst, wo man darin nicht geschult wird, dass man sich ziemlich oft lost fühlt. Wenn man diese Anbindung spürt, weil man diese, hey, da komme ich her, ich fühle das, es ist fast realer als mein echtes, reales Leben. Aber keiner erklärt einem dann, ja, und was macht man mit dieser Sensitivität? Was macht man damit? Und dann geht man oft, ich kenne ja deinen Chart, ich weiß ja, dass du dann auch eine sehr starke Waagebetonung hast, oft in so einen Wunsch, dann ganz viel Harmonie zu stiften, wenn man so fühlt, wie es anderen geht. Und dann kann das eine Sackgasse sein, wenn man so ausgleichen will die ganze Zeit und ganz stark bemüht ist, ja, immer dafür zu sorgen, dass anderen gut geht. Und der Nordknoten jetzt in Fischen, der steht für Vertrauen, der steht für diese Bewusstseinsentwicklung, für diese extreme Kraft, das mal abzuschütteln, immer wissen zu wollen, was kommt. Spoiler, aber das wird nicht funktionieren. Wir werden damit nie Erfolg haben. Und da sitzen wir gerade kollektiv in dieser Aufgabe. Und das war die Eclipse-Season. Denn die Eclipse-Season markiert, also die Eclipse-Season ist praktisch, das ist nicht nur ein Vollmond und ein Neumond, da wirken die Mondknoten und die Mondknoten bringen immer diese schicksalhafte Note. Das heißt, es ist dann zweimal im Jahr eine Zeitspanne, wo wir mit unserem Schicksal in Kontakt kommen. Und das Schicksal ist nichts, was von außen kommt und wo wir irgendwie Schuld drauf projizieren können und deswegen wollen wir es dann nicht haben und sagen, Schicksal gibt's nicht als Zufall. Sondern das ist mehr, unsere Seele hat einen Plan für dieses Leben. Und wir haben Arbeitsaufträge, wir haben Lehrplan, wir haben, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eng formuliert, aber im Endeffekt geht es darum, dass wir uns öffnen für das, wofür wir hier sind. Und nicht immer dagegen anstrampeln. Und das ist halt Nordknoten Fische. Das heißt, alles, was nicht wahr war, was nicht mit unserer Seele aligned war, was nicht unserem höchsten Wohl dient. Und ich weiß, es ist manchmal ein bisschen ausgelutscht, das zu sagen, aber da genau darum ging's. Einfach mal der Seele aus dem Weg zu gehen und zu sagen, okay, jetzt ist dein Part. Jetzt lass ich mal los, weil es dient mir nicht.
Ja.
Und für mich war das ziemlich krass, weil ich auch dann im August das genauso erlebt habe. Und ich bin dann innerhalb von 5 Tagen habe ich organisiert, dass ich nach Costa Rica fliege, in den Ashram gehe und mich wirklich einfach mal in diesem Nichts versenke und einfach mal Abstand von dieser Enge meiner selbst kreierten Welt bekomme. Und das war nicht einfach, aber es war dienlich, es war extrem dienlich für mich. Und dann sind wir jetzt, die letzten 3 Monate, und das ist auch einmalig faszinierend, in einer Reihe von 3 Supervollmonden gewesen. Wir haben jetzt 2026 nur einen Supervollmond. Dieses Jahr haben wir 3 in einer Reihe, beginnend Anfang Oktober. Das scheppert uns, oder hat uns alles weggescheppert, was nicht mehr zu uns gehört. Weil 26 ist ein Schwellenjahr. Das ist ein Jahr, wir gehen jetzt in ein neues Kapitel. Und das ist schmerzhaft, weil so viel in dem Kapitel, das wir jetzt schließen, zurückbleibt. Und sich das auch unser Ego anders, es hat es sich anders vorgestellt.
Was ist denn, also ich habe für mich jetzt gerade so ein bisschen, also ja, es resoniert alles komplett mit mir. Und ich habe in so August, September, wenn einem diese ganze Wahrheit so um die Ohren fliegt, gibt es ja 2 Möglichkeiten. Entweder wir verleugnen die Wahrheit und sagen, ne, so, wie die drei Affen, ne? Ich will nicht hingucken, ich will es nicht hören, ich will nichts dazu sagen. Oder man geht halt rein und öffnet sich und beschäftigt sich damit, ne? So wie du, man sagt dann, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit und ich löse meinen Widerstand auf gegen die Wahrheit und erlaube dem, was es mir zeigen will, meiner Seele, dass es das aktivieren darf. Und ich hatte dann auch wirklich das Gefühl, es war wie so ein kompletter Katalysator in meinem Leben, dass ich wie so gefühlt so drei Level übersprungen habe und jetzt wirklich in einem komplett anderen inneren State bin, weil ich mich wirklich, ich habe mich dem so hingegeben.
Ja, genau.
Es war ultra schmerzhaft, aber irgendwie auch wunderschön. Also im Schmerz liegt ja manchmal in so diesem Aufbrechen, kann ja auch total die Schönheit liegen, wenn wir dann da drin die Liebe von uns selbst finden. Hm. Nur mal angenommen, ich hätte das nicht gemacht. Nur mal angenommen, ich hätte gesagt, ich bleibe in meinen alten Mustern, ich ziehe das jetzt weiter genauso durch, ich bin dickköpfig und so. Was würde das bedeuten für das, was jetzt kommt?
Stagnation. Und vor allen Dingen wird es unangenehmer, weil, also das resoniert auch sehr stark mit Erfahrungen, die ich gemacht habe und ich bin mir sicher, du fühlst das auch, wenn wir wissen ja, das ist eine Einladung für Wachstum. Und das ist dann dieser bewusste Entschluss zu sagen, nein, ich will nicht wachsen, weil mein Ego gerade sagt, ich gehe nicht mit. Mhm. Und irgendwie fühlt ja ein Teil von uns, aber da wäre das Potenzial. Mhm. Und wir nehmen uns dadurch was weg. So fühlt sich das für mich manchmal an. Und ich habe dann immer dieses Gefühl von, ich spüre, da ist was Großes. Und auch wenn das bedeutet, dass ich alles aufgeben muss, was mir bis jetzt so wertvoll war, so wichtig, mit was ich mich identifiziert habe, ich kenne gar nichts anderes. Selbst wenn sich das gerade anfühlt wie Sterben. Aber ich weiß, wenn ich jetzt vertraue, und das ist ja etwas, der Kosmos spiegelt uns nur etwas, was wir eh wissen. Das heißt, die Astrologie sagt nichts darüber aus, was passiert und wir müssen jetzt Angst davor haben und am besten sperren wir sie aus oder am besten schieben wir sie in eine Bravo-Horoskop-Nische, keine Ahnung. Sondern im Endeffekt schafft es die Astrologie eigentlich nur das zu übersetzen, was eh in uns da ist. Weil die Astrologie ist ein System der Analogie. Das heißt, Makrokosmos, Mikrokosmos. Wir sind der Mikrokosmos und die Planeten sind eigentlich nur Repräsentanten für eigene Anteile in uns. Und wenn wir jetzt durch diese Planetenprinzipien mit bestimmten Themen in Kontakt kommen, dann ist es ein Geschenk, dass wir die Astrologie haben, die uns aufzeigt, okay, was können wir denn hier gerade lernen? Aber es ist nicht so zu verstehen, dass die Astrologie dir ganz konkret sagt, was passiert. Und dadurch, wenn wir uns darauf einlassen und wirklich mal vertieft auch psychologisch mit der Astrologie arbeiten, dann sehen wir, das ist die Chance. Ja. Und dann wird das, was wir eh fühlen, noch klarer und es hilft uns, uns dann für das Wachstum zu entscheiden, im Vertrauen zu bleiben, Hingabe zu wählen. Und das ist für mich immer diese, ich liebe es für mich, Klarheit zu haben. Ich bin Krebssonne, ich fühle extrem viel und das, du hast merkt, also wir haben sehr viele ähnliche Archetypen auch im Chart. Und ich bin so dankbar, dass ich oft durch Tools, durch Wissen mir selber eine starke Schulter sein kann und mich dann dadurch navigieren kann. Das macht es nicht leichter, nicht weniger schmerzvoll, nicht weniger intensiv. Und was ich noch sagen wollte, du hast ja Skorpion-Aszendent. Mhm. Und dann hast du noch Pluto am Aszendent. Das ist ein wahnsinnig starkes Placement. Und das Leben, dein Leben wird immer davon gekennzeichnet sein, dass es richtig runtergeht. Aber du schöpfst so viel Kraft daraus und man sieht auch, dass du das so stark auch in deine, ja, das, was du lehrst, das, was du weitergibst, die Bücher, dass du das wirklich reintransportierst. Und deswegen ist das so wichtig, weil du aus echter Erfahrung lehrst. Und du kannst es dann aber in solche Worte kleiden, dass es die Herzen der Menschen berührt. Das sieht man sofort, wenn man den Chart anguckt. Und das ist so stark, weil das auch der ganze Prozess, den du jetzt machst, der wird dich auf so eine andere Stufe heben. Das sieht man, du kriegst Jupiter in dein 10. Haus nächstes Jahr. Das ist, als ich das hatte, das Placement, habe ich mein Business gegründet. Und das ist wirklich so ein Geburtsmoment von was ganz Neuem, was ganz Großem.
Das spüre ich. Wir haben ja vorhin schon gerade kurz gesprochen. Und das ist für mich, ich spüre das wirklich mit allem, was ich bin, dass ich wie, ich bin schon in der Geburt gerade. Also ich bin in den Presswehen im Moment. Dass ich wirklich schon so, ich sehe das Licht und ich sehe das und ich weiß auch schon, was geboren wird. Also ich weiß schon, wer ich bin in dieser neuen Geburt. Und es ist so schön und so kraftvoll. Und ich kann so sehr sehen, dass all das, was vorher war, genau dahin geführt hat. Und wie eine Geburt halt ist, gell? Das ist halt eine Geburt.
Genau.
Also die ist anstrengend und die ist intensiv und die ist zum Teil schmerzhaft. Mhm. Aber auch so schön. Und ich glaube, aber wir können ja gleich nochmal, wenn du willst, nochmal tiefer drauf reingehen, um die Frage einmal zum Abschluss zu bringen. Also mal angenommen, jemand, der oder die gerade zuhört, die so ein bisschen in 2025 vielleicht verpasst hat zu sagen, okay, bring it on, so, ja. Gib's mir, ich mache mir ein Champagner auf und ich will hier jetzt wissen, was ist das Wachstum, was für mich drin ist, sondern war so, nein. Ich verstecke mich mit dem Kakao unter der Decke und will, dass alles so bleibt, wie es ist. Die Wahl für das Wachstum und die Wahl erkennen zu wollen und die Wahl, in diese Transformation zu gehen und das wirklich loszulassen, was nicht mehr zu uns gehört, die können wir ja immer treffen. Also es ist ja nie zu spät, oder? Genau, ja. Also ich glaube, das ist auch so wichtig, weil ich glaube, manchmal ist man dann in so einem, ja, okay, fuck, jetzt habe ich es ja eh verpasst. So, jetzt kann ich auch weiter schmollen und da drin bleiben. Aber es ist ja nie zu spät zu sagen, ich wach auf und ich mache es jetzt. Jetzt treffe ich die Entscheidung. Und es war genau richtig bis hierhin. Ne? Ich habe auch das gebraucht, um vielleicht jetzt gerade in genau diesem Gespräch, dass so die inneren Leuchtbirnen angehen und man ist so ding, 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 ah, okay. Genau, ja. vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Das ist auch astrologisch. Nie, so ist es nie zu spät, sondern ne, es ist eigentlich immer genau der richtige Zeitpunkt. Vielleicht kannst du da nochmal für alle, die jetzt gerade denken, shit, I missed the train.
Ich möchte da kurz ein bisschen ausholen und ich hoffe, ich werde das nicht zu abstrakt, aber ich habe kürzlich in einem Buch gelesen und das fand ich so faszinierend, dass wir heutzutage Zeit nur an der Quantität messen. Also wir schauen nur, wie viel Zeit haben wir oder wir berechnen nur, wie viel Zeit bleibt zu einem, also zum Beispiel, ich bin gestern nach Berlin gefahren, mein Navi konnte mir genau sagen, wie lange es dauert. Also wir Menschen konzentrieren uns extrem darauf zu schauen, wie lang etwas dauert oder ob wir es optimieren können. Und wenn wir es könnten, würden wir wahrscheinlich sogar noch ausrechnen, wie lange wir leben auf den Tag genau, um es zu wissen, damit wir es noch genießen können oder noch ein bisschen Gas geben mit den Listen, die wir noch zu erweitern haben. Und früher hat man die Zeit aber auch nach der Qualität bemessen und hat geguckt, nicht nur die Quantität zählt, sondern auch die Qualität. Mhm. Und Astrologie ist ein Tool, das dir hilft, die Qualität der Zeit zu messen. Mhm. Und das heißt, dass du mit der Astrologie zum Beispiel natürlich wahnsinnig tolle Momente auswählen kannst für Geburten, Projekte. Ich meine jetzt nicht die physische Geburt eines Kindes, sondern ich meine, du kannst dich hinsetzen und sagen, was wäre ein tolles Datum, ein toller Tag für ein bestimmtes Projekt. Das ist die Qualität. Also wir gucken, wie ist die Qualität dieses Zeitpunkts? Weil der Zeitpunkt beim Beginn schon das Ende umfasst, weil es ist ja alles jetzt. Wir fächern es ja dann nur auf durch unser menschliches Verstehen. Und deshalb, es ist immer der richtige Zeitpunkt. Du kommst da nicht vorbei. Wir denken immer, wir entscheiden alles und das tun wir bis zu einem bestimmten Grad auch. Aber ganz vieles passiert. Und das meiste, was passiert, ist wenn wir rückblickend drauf blicken, doch für was gut gewesen, selbst wenn wir es im ersten Moment gar nicht verstanden haben. Und was du gesagt hast, das bettet sich so wahnsinnig schön ein in die Jahresenergie von 25 und 26, weil 25 astrologisch betrachtet war das Jahr, wo wir erstmalig mit der Energie in Kontakt kamen, die jetzt das neue Normal wird. Das ist natürlich positiv und negativ oder auch nichts von beidem, je nachdem, wie man es sieht. Denn was wir sehen ist, dass Dinge sich extrem beschleunigen werden, aber gleichzeitig werden wir mit sehr viel Feuerenergie in Kontakt kommen. Und Feuer ist immer Inspiration. Das ist immer, es kommt ein Impuls, der geistige Blitzschlag und auf einmal haben wir eine Idee. Und dann haben wir mit dem Feuer aber auch die Kraft und die Power und die Lust, es umzusetzen. Und damit, also um auf deine Frage zu antworten, wir haben jetzt 2025 schon reingeschnuppert in die Qualität, die Themen, die uns erwarten werden in den nächsten Jahren, speziell nächstes Jahr. Und selbst wenn wir es noch nicht beim Schopf gegriffen haben, für viele Menschen hat es sich vielleicht erstmal wie eine Orientierungslosigkeit angefühlt. Dinge, die für sie sicher waren, vielleicht auch wirklich Dinge, für die sie sich entschieden haben. Also wir sind ja nicht nur unsicher mit Sachen, wo wir halt irgendwie so ein bisschen reingeraten sind, sondern du kannst ja vor 2 Jahren eine ganz klare Entscheidung gefällt haben und auf einmal hast du vor ein paar Monaten gemerkt, fühle ich nicht mehr. Aber was dann? Weißt du? Weil das ist so...
Ja. Was Story of my life.
Ja. Und das ist halt dann so die Frage. Und dann kommt keine Antwort und dann kriegen wir Angst. Und dann wollen wir es kontrollieren und dann sind wir in der ganzen Geschichte drin. Und 2026 werden wir viele Déjà-vus haben und uns dann so denken, das fühlt sich genauso an wie 2025, als ich gemerkt habe, hier stimmt was nicht, das will ich nicht mehr. Und jetzt 26 kommt dann diese Kraft von, okay, und jetzt entscheide ich was ganz konkret und jetzt verändere ich was ganz konkret. Weil 25 ist so ein bisschen diffus, also es ist diese Energie von, irgendwie enden ganz viele Dinge, wir können sie nicht mehr halten, dann kommt Schmerz, dann müssen wir Dinge loslassen, die wir eigentlich nicht loslassen wollen. Aber es ist wie so eine graue Zwischenzone, weil so das Neue noch nicht ganz da ist. Und 26 steht es mitten im Raum wie der Elefant und wir können nicht mehr vorbeigucken. Und dann ist auf einmal die Antwort da auf Fragen, die wir uns gerade vielleicht noch stellen. Und das ist interessant zu sehen, weil wir auch ganz klar vor die Aufgabe gestellt sind, auf der einen Seite ein neues Kapitel zu öffnen, mutig zu sein, auch wirklich dann uns für diese Veränderung ganz konkret zu positionieren, wirklich zu sagen, ich traue mich das jetzt. Ich werde jetzt sichtbar. Ich möchte jetzt was bewegen hier. Und gleichzeitig ist es nicht nur dieses, ich muss die Gelegenheit schon auch beim Shop packen, sondern auch die Frage, ja, oder sitze ich es zu stark aus oder kann ich es dann vielleicht auch nicht mehr lenken? Super viele spannende Fragen ringsum. Was mache ich mit der Kraft, die jetzt eigentlich in mir plötzlich wach wird? Wie lenke ich die, sodass sie nicht übers Ziel hinausschießt, aber auch nicht verstrichen wird? Und das wird so der Tanz von 26, da einen Mittelweg zu finden.
Alright, also 2025, dieses Wort diffus, finde ich, trifft es so gut. Ich finde 2025 war wirklich so, hä?
Ja.
So ein großes Hä? What is happening? Wo kommt es jetzt gerade her? Das war immer so ein bisschen so ein, ja, sehr, sehr diffus auf jeden Fall. Und trotzdem aber wahrheitsbringend und raumöffnend und klärend. Ne? Ich finde, es hatte was wahnsinnig Klärendes und irgendwo, also ich, zumindest für meine Seele, auch was total Beruhigendes. Also ich habe das Gefühl, dass, ich meine, ich bin jetzt, wie alt bin ich? 39. Bin ich 39? Ja, ich müsste ja, 39 sein.
Ich bin 37.
Ja.
Zwei Jahre auseinander.
39. Und ich merke, also so richtig gefühlt, dass, und ich hatte das immer in meinen Neunern. Also immer bei 19, 29, 39 bis jetzt, auch 9. Also wenn ich gerade mal so drauf gucke, ich eigentlich immer meine 9er Jahre waren wie so ein, es ist was richtig Krasses passiert. Es gab einen Riesenshift und irgendwie so eine richtige Entwicklung in mir. Und das fühle ich gerade auch, es ist so krass, ich sehe das gerade so, ich sehe gerade so meine Lebenslinie, ich sehe gerade wirklich so diese Jahre, wo immer wirklich eine Riesenveränderung war. Und bin irgendwie dem Jahr voll dankbar. Also ich für mich, es geht so 2025 zu Ende und ich fühle mich so klar und stark in mir, wie ich mich, glaube ich, in meinem Leben noch nie gefühlt habe. Also so ganz dankbar für all das, für all den Shit auch, den dieses Jahr gebracht hat, weil es so viel Klärung dadurch reingebracht hat. Wenn du jetzt auf 2026 guckst, du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, wo können wir uns drauf freuen? Wo können wir uns schon mal anschnallen? Und genau, was ist so, wenn du auf das Jahr guckst, was sind so die ersten Worte, die dir dazu vielleicht einfallen und was macht es auch mit dir, was jetzt kommt?
Also ein ganz besonderes Datum, was man sich merken sollte, was aber nicht nur auf den Tag zu reduzieren ist. Das ist immer wirklich mit 2 Wochen plus minus, gern auch 3 davon.
Der 11. April 2026.
In der 20.02.2026, das ist die Konjunktion von Saturn und Neptun. Und das ist, man kann 20. sich das,
2.
Man kann sich das so vorstellen, dass, also Neptun, das sind unsere Ideale, das sind unsere Träume, wirklich auch Sehnsüchte, aber gleichzeitig auch die Vision. Und dieser Planet, der der Fischeherrscher ist, und das erklärt es auch so schön, da geht es wirklich um unser spirituelles Ich. Da geht es um unsere höhere Kraft, die wirklich noch angebunden ist, die auch weiß, dass es mehr gibt als nur die Materie. Und dieses Planetenprinzip geht in die Konjunktion mit Saturn und Saturn ist genau das Gegenteil. Saturn ist die Form, Saturn ist die Realität, die Materie. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann werden praktisch Visionen, die wir lange hatten, endlich real. Das ist dieser Geburtsmoment. Jetzt kommt der Impuls oder du bist auch schon so weit, dass du es richtig in die Materie ziehst und sagst, so. Jetzt kreiere ich was. Also das ist zum Beispiel ein Moment, wo man sich echt überlegen kann, wenn man einen Startschuss möchte mit irgendwas, Projekt, Businessgründung, keine Ahnung.
Da fängt die Rusu an, fällt mir gerade ein.
Das habe ich bei dir voll oft schon gesehen, dass du immer so Startpunkte hast, wo ich immer dachte, hast du eine Astrologin?
Nein,
ich habe mir das schon, als ich die Rusu gemacht habe, war es auch schon so.
Wann hast du die gemacht?
Vor 2 Jahren.
Crazy.
Da dachte ich mir auch, als hättest du eine Punktlandung auf so ein ganz besonderes, das war... Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das der Neumond im Widder war, aber es war auf jeden Fall im März, meine
ja,
ich.
Ja, es war im März. Ja. Ich glaube, 4. März. Oder ja.
Ja.
Ja, und wir starten am 16. Februar, aber es ist sozusagen die erste Woche.
Krass.
Crazy.
Das ist fantastisch.
Ich habe vor ein paar Tagen noch gedacht, warum launchen wir da?
Jetzt weißt du es.
Jetzt weiß ich es.
Krass.
Crazy.
Ist wirklich crazy. Also, das ist mir schon mal aufgefallen. Also, das wollte ich dir. Also auf jeden
ja,
Fall
aber es ist
sagen.
Wirklich immer intuitiv. Also, ja.
Krass. Das ist eine gute Anwendung. Aber du hast ja auch so viel im 12. Haus.
Mhm. Ja, aber es ist ja schon, mein ganzes Business ist also wirklich zu 99% intuitiv. Mhm. Und dann guckt man immer noch mal so, okay, macht das jetzt aus irgendwelchen anderen Gründen noch Sinn? Aber selbst wenn nicht, machen wir das da. Ja, crazy. Okay, also 20.02.2026.
Genau, und was hier wichtig ist, ist auch, also Saturn ist also man kann sich das so vorstellen, dass Saturn so ein zweischneidiges Schwert ist. Mhm. Denn so sehr er jetzt praktisch in Kombination mit Neptun diese Visionen so in die Welt zieht, ist es aber so, dass er sie auch extrem prüft. Ist das wirklich das, was du möchtest? Mhm. Das heißt, er hat uns jetzt auch schon dieses Jahr, weil das ist alles gerade so ein bisschen in einem Tanz. Also 2025 haben sich diese Konstellationen erstmalig geformt und 26 werden sie jetzt konkret. Das heißt, die sind jetzt so wirklich eingeführt. Mhm. 25 war es noch so ein bisschen ein Eiertanz. Da war es noch dieses, okay, sie kommen jetzt und sie
soll
zeigen
ich das wirklich
sich.
Machen?
Genau.
So fühlt sich das bei mir so ein bisschen
ja, genau.
an. Soll ich das wirklich so machen?
Genau. Und 26 ist ja unbedingt. Okay. Mhm. Also das ist echt spannend. Und deswegen diese Phase ist wahnsinnig krass, weil es ist nicht nur eine Konjunktion zwischen Neptun und Saturn, was auch schon sehr selten ist, sondern sie ist auf dem 1. Grad Widder. Und der Widder ist der Startschuss des Tierkreises, das erste Zeichen. Das ist das Zeichen von Mut, vom Pioniergeist. Hier geht's um Visionen, die so groß sind, dass wir sie vielleicht lange gar nicht, das war vielleicht 25, nicht denken konnten. Also es war noch irgendwie, unser Bewusstsein war noch nicht ready dafür, so eine große Vision zu verstehen. Und dann mussten wir uns selber vielleicht die Zeit schenken, so ein bisschen uns anzupassen an diese Größe oder an diese Kraft, die vielleicht auch dahinter, oder wir spüren diese Kraft schon und jetzt geht's darum, das halten zu können. Und 26, Anfang des Jahres, also halt im 1., also Februar, erstes Quartal, geht es darum, das jetzt wirklich zu tun. Und dann, was ich ja sagte, eben verantwortungsbewusst und auch zu erkennen, ich committe mich jetzt auf diesen Traum, auf diese Vision. Und das hat Kraft. Ganz oft, viele Menschen haben ja so Themen mit Commitments, aber wenn du dich für einen Traum committest, das hat so eine Power. Wenn du so in ein Projekt gehst und sagst, das liebe ich. Ich bin wieder Aszendent. Wenn ich eine Idee habe, ich habe ganz viele Ideen, aber ich spüre auch immer, okay, und jetzt, das ist es. Und die will ich umsetzen.
Okay, also der 20.02. tragen wir uns alle schon mal mit Glitzer im Kalender ein. Und wenn du dann noch weiter guckst in das Jahr, was würdest du sagen, ist noch da? Was kann einen vielleicht auch verunsichern, abgesehen von der riesigen Vision?
Ja, genau. ich würde sagen, also was sehr spannend ist, ist, dass wir natürlich das erste halbe Jahr, dadurch, dass der Südknoten noch in der Jungfrau ist, schon auch noch sehr stark mit diesem Perfektionismus, mit der Angst auch zu tun haben. Mhm. Weil diese Angst der Jungfrau hat immer damit zu tun, dass sie sich übersichern will. Mhm. Und was kappt unsere Träume am schnellsten oder auch Projekte, die fließen sollen. Angst, weil wir eng machen, wir machen zu. Das heißt, wir rauben eigentlich all den geilen Ideen schon die Erfolgschance, weil wir plötzlich in den Pessimismus kippen. Das heißt, das erste halbe Jahr sind wir noch sehr stark aufgefordert, so ein bisschen das eigene Cheerleader zu sein. Mhm. Wirklich zu sagen, ich
glaub an mich. Ich träume jetzt groß, ich traue mir das zu. Und die zweite Jahreshälfte, beziehungsweise dann so ab, ja, Juni, Juli wird das wahnsinnig spannend, weil dann haben wir Jupiter im Löwen. Sichtbarkeit ruft uns. Uns wirklich vor oder hinter, je nachdem, wo man sich hinstellen will, vor unsere Schöpfungen zu stellen und zu sagen, das habe ich kreiert. Und das muss nicht jedem passen. Das muss auch nicht Applaus ernten zwingend. Es muss nur wirklich, ich möchte einfach für mich sagen können, ich habe das geschöpft. Und zwar im Glauben an mich, im Glauben an meine Kreativität und im Glauben daran, dass das andere Menschen inspirieren kann. Das ist die Löwe-Energie. Das ist auch diese Herzöffnung, Mitgefühl auch mit anderen zu haben, die das gleichermaßen machen, sich gegenseitig zu motivieren, dass wir nicht alle dasselbe machen müssen. Wir dürfen alle einfach machen, worin wir gut sind, was uns Spaß macht, was uns Freude macht, wo wir eine Passion fühlen. Und die Löwe-Energie, die kurbelt das so an. Also so viele kreative Ideen werden den Weg finden und so viele auch neue Projekte, die auch ja, andere Menschen, also das ist wie so, ich stelle mir das vor, wie so Licht, das sich gegenseitig ansteckt. Wir zünden eine Kerze an und dann werden es immer mehr und dann haben wir plötzlich dieses Licht, das strahlt, das ist Löwe. Und gleichzeitig, der Südknoten im Löwe bringt aber, und das ist ein faszinierendes Zusammenspiel, bringt oder aktiviert die Schattenaspekte des Löwen. Und das ist so spannend, weil wir kriegen eine wahnsinnige Power in Bezug auf Feuer. Also Lilith im Schützen, dann haben wir Jupiter im Löwen und dann auch im Widder Saturn, Neptun. Das ist richtig Power in diesem Jahr, aber immer mit diesem Auftrag, verantwortungsbewusst damit umzugehen. Denn Feuer, das kann Wärme schenken, das kann Licht schenken, Inspiration, aber es kann halt auch wirklich ziemlich viel abfackeln, wenn wir das nicht dosieren, regulieren lernen. Und diese Weisheit, dass wir erkennen, hier ist es dienlich, aber hier kommt vielleicht eine Schattenseite in uns hoch, denn die Schattenseiten des Löwen, und ich habe viel drüber nachgedacht, weil ich mir so dachte, wie verpackt man das eigentlich auch gerade so in der spirituellen Welt, dass das wirklich auch gehört wird, weil es kann sein, dass dann praktisch ab dem Moment, wo der Südknoten, also ab Sommer, wo dann eben diese Löwe-Energie so stark ist, dass wir aufpassen sollten, dass wir uns nicht zu abhängig vom Rampenlicht oder von der Sichtbarkeit machen, dass wir uns zu sehr rückversichern, immer am Applaus oder an einem Zuspruch oder an der Anerkennung, dass wir nicht zu sehr uns in den Vordergrund drängen und dabei übersehen, dass wir vielleicht andere abdrängen. Das ist etwas, wo man immer natürlich hört, ja, aber so egoistisch ist ja keiner mehr, aber das kann ja in Nuancen passieren. Denn was da natürlich drunter liegt, ist, wenn wir diese Energien uns spüren, dass wir was Besonderes sein wollen und so hervortun wollen, das ist ja menschlich und gleichzeitig kommt das ja woher? Das ist ja irgendwo ein verletztes Kind oder ein Anteil, der sich noch so sehr nach dieser Liebe sehnt, nach dieser Aufmerksamkeit. Und das ist dann eigentlich der tiefer liegende Auftrag. Nicht zu sagen, oh, die sind ja egoistisch, die drängen sich so vor, sondern warum tun sie das? Warum ist es so wichtig, warum sind sie so abhängig davon, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, auch endlich erfolgreich zu sein? Erfolgreich zu sein, das wird nächstes Jahr ein großes Thema und zwar in der lichtvollen Ausdrucksform. Kreativ sein, mit dem erfolgreich sein, was wir lieben, aber auch uns damit auszusöhnen, wenn Anteile in uns da sind, die plötzlich so stark nach Aufmerksamkeit, nach wahrgenommen werden, nach geschätzt werden plötzlich aufbegehren. Das ist ein spannendes Placement.
Und da dann zu schauen oder sich schon mal vorzubereiten, dass man vielleicht jemanden hat, sei es ein Coach, ein Therapeuten, wo man damit dann auch richtig arbeiten kann. Also wo man sagt, ich bewusst das, was das in mir aktiviert, weil es aktiviert ja immer alles auf beiden Seiten. Also ne, du kannst ja nicht nur die Sonnenseite aktivieren, sondern automatisch, wenn die Sonne scheint, hast du einen Schatten. Mhm. Also es geht ja, gar nicht anders, ja wie in der Natur auch. Und ich glaube, das ist so wichtig, da immer wieder in dieses sowohl als auch reinzugehen und zu sehen, es kommt immer beides miteinander und beides darf ja auch da sein und beides will gesehen werden und wie kann ich mich bestmöglich darin unterstützen, dass die Balance einfach gehalten wird. Mhm. Ne, weil gerade wahrscheinlich in so Feuerjahren ist die Balance wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu halten.
Ja. Und auch mit dieser Achtsamkeit dann ranzugehen, genau. Das beides in sich zu sehen und das auch nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, es ist ja auch nur die Einladung, dass es jetzt gesehen wird. Ja. Dass man dann eben ja mithilfe an der Seite oder auch für sich einfach in der stillen Reflexion einfach erkennt, ja, das ist einfach vielleicht noch das Kind aus der Schulzeit, das hier jetzt gerade vielleicht einmal anklopft oder der Anteil und jetzt endlich gesehen werden und auch ja integriert werden möchte.
So witzig, ich habe wirklich das Gefühl, dass alles, was ich vorhin in meiner Therapiesession besprochen habe, ist jetzt nochmal so mit dem astrologischen Blick. Ich bin so, es ist so geil. Es macht so viel Sinn, weil wir eben auch, wir haben über eine Aktivierung von mir gesprochen in meinem inneren Kind. Und dieses, dass das sein darf, so, und dass man deswegen kein schlechter Mensch ist, sondern zu sagen, okay, ne, ich guck dahin und ich nehme die mit und die darf da sein mit all dem, was sie beschäftigt und sich auch nicht dafür abzulehnen, diese Schattenanteile zu haben, ne, weil so schnell ist man dann so, oh mein Gott, das ist dieser Gedanke und dass das alles da sein darf und dass das gesehen werden möchte und dass da drin ja schon voll die Heilung liegt, ne, und das nicht, meine Therapeutin hat auch heute was Gutes gesagt, weil oft sind wir dann so, dann machen wir mit uns selber das, was mit uns als Kind gemacht wurde, dass wir selber für uns verleugnen, was wir fühlen. Ja, dieses Weg, das ist nicht wirklich da. Und zu sagen, nee, doch, es ist da. Dieses Gefühl ist da und es darf da sein und es darf gesehen werden. Und in dem Moment, wo es gesehen wird, löst es sich ja. Mhm. Es ist ja nur so stark da, weil wir es nicht sehen wollen oder wir Angst davor haben. Ja, super spannend. Mhm.
Bei mir ist es auch so lustig, weil meine Therapeutin sie ist interessiert an Astrologie, aber sie kennt sich nicht so damit aus. Und wenn ich dann was erzähle, dann fange ich plötzlich an zu sagen, ah, das ist ja die Karte. Oh, das ist die Konstellation in meinem Chart und das ist der Transit. Und dann texte ich sie da immer total damit zu und dann will sie auch immer wissen, was es bedeutet. Und dann driften wir total. Aber es ist lustig, weil man kann das so schön einbeziehen. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, dass Astrologie ist ein bisschen ein Shortcut manchmal, weil du schneller diese Verknüpfungen hast. Das heißt, es liefert dir nicht unbedingt Antworten von Dingen, die du so komplett ignorierst, weil ob du das jetzt einen Anteil in dir wegdrückst und sagst, das möchte ich nicht sehen, das machst du ja mit der Astrologie dann auch. Also wenn die Astrologie dir die Antwort liefert, dann, und du willst das nicht hören, dann sagst du, ja,
nee. Das gilt nicht. Nee.
Deswegen, du kannst es so irgendwie auf allen Ebenen machen und das ist sehr interessant, ja.
Der Planet stimmt nicht. Der ist nur verrutscht im Universum. Das gilt nicht für mich in diesem Jahr.
Bin ich überhaupt um die Uhrzeit geboren? Vielleicht stimmt das ganze Chart nicht.
Ja, da hat sich bestimmt jemand vertan. Okay. Also 2026 ist wirklich einfach nochmal super spannend im Hinblick auf Vision, wirklich reingehen und dann mit der Löwenenergie in die Sichtbarkeit zu gehen, aber gleichzeitig eben auch zu gucken, so ein bisschen manchmal auch dieses, ne, wozu will ich jetzt in die Sichtbarkeit? Also kommt es wirklich aus meiner Seele, aus dem ich möchte gerne mein Geschenk mit der Welt teilen oder kommt es aus dem verletzten inneren Kind, was gesehen werden möchte, was geliebt werden möchte und dann vielleicht nicht in die Sichtbarkeit nach außen zu gehen, sondern das innere Kind in sich sichtbar zu machen und das in die Sichtbarkeit zu holen, ne? Also da quasi zu gucken, was braucht gerade Sichtbarkeit? Ne, ist es ein innerer Anteil von mir oder ist es wirklich mein Geschenk, was nach draußen will? Oder beides. Also es kann ja auch zusammenkommen. Ich glaube, das ist mega.
Voll. Also, ja. Und das ist auch gerade so spannend, weil du sagst, dass, also der Löwe ist das Zeichen, da geht es um Kinder, da geht es um das Kindsein, die Natürlichkeit, die Löwe-Energie, die ist ja einfach. Das ist einfach, genau, und diese absolute Natürlichkeit. Das ist jetzt natürlich der Archetyp, nicht ein Mensch, der eine Betonung hat, muss 100% natürlich sein, sondern der Archetyp lädt uns ein, natürlich zu sein, wieder Kind zu sein, diese Neugier auch zu haben, mit den Augen eines Kindes durchs Leben zu gehen und wieder die kleinen Dinge zu sehen. Und das ist natürlich auch die Einladung in Jupiter im Löwen ist. Wieder dieses Verspielte, auch wieder sich zu erlauben, selbst wenn wir im Erwachsenenkörper sind, auch einfach mal zu spielen. Und wie spielen wir eigentlich mit dem Leben? Indem wir kreativ sind, indem wir uns ausprobieren, indem wir losgehen, vielleicht mal stolpern, aber dann halt vielleicht doch nochmal zum Pinsel greifen und irgendwie unsere Kreativität ausdrücken. Und ja, dieses Ausprobieren wird wahnsinnig
wichtig.
Das ist
übrigens der absolute Jungbrunnen. Wirklich. Ich glaube, es hält einen nichts jünger. Ich hatte da mit Karin, einer guten Freundin von mir, am Wochenende drüber gesprochen, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt sie ist, aber sie ist auf jeden Fall, glaube ich, ungefähr 20 Jahre älter als ich. Sie sieht aber aus vom Alter, als wäre sie so alt wie ich. Also wirklich, du siehst nicht, ob sie jetzt 35 oder 65 oder du kannst es nicht sagen, sie sieht wahnsinnig jung aus. Und sie sagt, was sie sich versprochen hat, als sie 7 oder 8 war, dass sie für immer jeden Tag dieses Kindsein leben wird. Sie wird nie so werden wie die Erwachsenen, sondern immer. Und es ist wirklich, also keine Creme, kein Botox, nichts auf der Welt wird dich, glaube ich, so jung halten, als dir dieses innere Verspieltsein zu behalten und dieses zu tanzen, wenn du tanzen willst, zu singen, wenn du singen willst, zu malen, wenn du malen willst und immer wieder in dieses Kind sein, weil das ist ja das, wie du schon gesagt hast, so wie das Innen, das Außen, so das Oben, das Große, das Kleine. Und ich glaube, wenn du in diesem Kindsein lebst, automatisch wird dein Außen das widerspiegeln. Mhm. Und du wirst jung bleiben, weil du jung bist.
Ja.
Ne? Also es ist dann so die Verkörperung, deswegen ja. Also wir können alle mehr in 2026 in diesen jungen Brunnen fallen, ja, und sagen,
in diese Kraft.
Das.
Ja. Genau, ja.
Für alle, die jetzt gerade zuhören und die vielleicht mit Astrologie jetzt noch nicht so viel am Hut hatten, ja. Und wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen über Birth Chart gesprochen. Magst du da nochmal kurz drauf eingehen? Was ist das Birth Chart? Wie liest man das? Wie kann jemand, der da Lust hat, da vielleicht mehr drüber zu erfahren? Wo kann man da vielleicht mit anfangen? Genau, vielleicht starten wir da einmal rein.
Also das Geburtschart ist, ich sage immer sehr gerne, ein Screenshot des Himmels zum Zeitpunkt der Geburt, also zur exakten Geburtszeit. Also die Uhrzeit ist da auch sehr relevant. Und was sehr interessant ist, wenn es um die Astrologie geht, ist, dass die Astrologie etwas ist, was man sich vorstellen kann, da geht es nur um Entsprechungen. Mhm. Es geht nur um Analogie. Das heißt, wir beobachten die Planeten nicht, weil der Planet magische Kräfte hat und auf uns wirkt und irgendwelche Blitzchen schießt oder so, sondern wir blicken auf die Planeten, weil sie Repräsentanten sind für verschiedene Ebenen, die es überall gibt. Wir haben Wahrnehmungsebenen. Das heißt, wir Menschen ordnen ganz gern Dinge in Gruppen, Tiere, Pflanzen, und das sind Ebenen. Und Planeten sind eine Ebene davon. Das heißt, wir beobachten diese Planeten und wir beobachten, wie sie miteinander interagieren. Und weil das ja nur Repräsentanten sind, können wir sagen, das macht was mit den Menschen. Und so könnten wir aber auch sagen, dass wie Menschen im Kollektiv sich benehmen, verändern. Das würden wir sehen, wenn wir dann vom Mensch auf die Planeten gucken. Das bedeutet, was wichtig ist, ist, dass Astrologie nicht kausal ist, sondern analog. Nicht, weil der Planet das und das bedeutet und das in deinem Chart vielleicht an Position einnimmt, ist man so. Das ist nicht kausal, sondern es ist mehr, das sind Repräsentanten für Anteile in dir und du lernst eigentlich nur durch die Astrologie, dich selbst zu verstehen. Mhm. Und das ist mir immer sehr wichtig, darauf hinzuweisen, weil da sehr viel Wirrwarr steht in Bezug auf die Astrologie. Und wenn man jetzt, man könnte deswegen nämlich auch etwas anderes als Tool nehmen als Astrologie, um dasselbe über sich in Erfahrung zu bringen. Aber die Astrologie ist einfach, ja, Jahrtausende alt und sehr präzise in der Art, wenn es darum geht zu gucken, okay, wie ist die Dynamik zwischen diesem Planeten? Was macht das? Was regt das an in uns als Menschheit? Zurück zum Geburtschart. Wenn wir auf das Geburtschart sehen, dann sind da 10 Planeten, Aszendent und auch noch ein paar sonstige berechnete Punkte und Asteroiden. Also da gibt's noch einiges an zusätzlichen Aspekten oder halt Symbolen. Aber wenn man sich nur auf die Planeten konzentriert, dann sind 5 für die Persönlichkeit wichtig und somit für den Einstieg in die Astrologie. Das Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars und Aszendent, das ist ja eine Achse. Und wenn man etwas über sich erfahren möchte, dann guckt man sich das an und dann erkennt man schon ganz stark, wo sind denn meine Qualitäten, was kann ich gut, was sind vielleicht eher so ein paar Hürden oder Schwierigkeiten. Und man kann beispielsweise bei mir auf die Website gehen und kann sich dort das Geburtschart mit den Daten berechnen lassen, das geht ganz schnell. Und dann kann man natürlich schauen, es ist ein bisschen schwierig, deswegen habe ich gerade gestockt, wenn man so gar nichts mit Astrologie am Hut hat, dann auf einmal Informationen rauszulesen, weil das ist eine Symbolsprache. Mhm. Wenn du die Symbole nicht verstehst, dann wird es relativ schwierig, auf Anhieb Informationen zu erhalten. Mhm. Aber wenn du dann ein bisschen guckst und du weißt eben, okay, die Sonne, du hast die Sonne im Löwen, ich im Krebs, das ist das Sternzeichen. Das heißt, jeder kennt das Sternzeichen, aber eigentlich, wenn man ein bisschen tiefer in der Astrologie drin ist, dann weiß man, das ist das Sonnenzeichen. Mhm. Und Sternzeichen ist eigentlich nicht ganz korrekt oder ja, sehr umgangssprachlich. Und das Sonnenzeichen hat ganz viel mit deiner Identität zu tun, mit deinem Wesenskern. Das bringen wir mit, das wirkt sehr stark. Gleichzeitig gibt es dann das Mondzeichen. Du hast Mondwaage, ich habe Mondzwillinge. Mondzeichen, da geht es ums Fühlen. Da geht es ganz stark darum, was brauchen wir, uns wohl zu fühlen? Wie sollte die Atmosphäre sein? Was ist unsere Komfortzone vielleicht auch manchmal? Mit was fühlen wir uns so pudelwohl, dass wir es am liebsten gar nicht verlassen wollen, weil es unser Optimum ist? Mhm. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn zum Beispiel der Mond passt, dass man sich irgendwie ganz intuitiv oder ganz automatisch zu den Menschen hingezogen fühlt, weil sie so einen ähnlichen Vibe haben. Mhm. Und der Merkur, das ist die Art, wie wir sprechen.
Und auch wie wir schreiben, kommunizieren, wie wir mit anderen in Verbindung gehen. Und auch da, wenn wir dann eine Kompatibilität mit Menschen haben, dann sprechen wir dieselbe Sprache, wir haben denselben Humor oder ähnlichen Humor. Und man versteht sich. Obwohl man sich vielleicht
Merkur.
Merkur.
Ja, macht's gut.
Und dann Venus ist die Art, wie wir in Verbindung treten. Beziehungsstil. Die Sprache der Liebe. Aber auch die Art und Weise, was uns, oder wir erkennen an der Venus-Position, was uns lieb und teuer ist. Was wirklich Red Flags sind. Was für uns gar nicht geht. Was wir unseren Freunden wünschen. Was wir uns in der Partnerschaft wünschen. Und man sieht dann schon, ist es kompatibel mit dem Partner, der Partnerin. Das heißt nicht, dass es nicht kompatibel ist, wenn das nicht optimal ist. Aber es heißt, dass die Personen sich einfach mehr annähern müssen, viel mehr sprechen müssen, um zu verstehen, wie sie ticken, weil das ein ganz anderer Automatismus in beiden ist.
Und es hilft ja auch total, es zu wissen.
Mhm.
Und dann auch zu wissen, was brauchen wir an genau. Kommunikation? Und es kann ja auch sein, dass die Seele sich ja bewusst jemanden aussucht, der vielleicht nicht die gleiche Sprache spricht, um genau diese Kompetenz zu lernen und darüber in Verbindung zu gehen.
Genau.
Ja. Genau. Spannend, okay.
Und der Aszendent ist praktisch das Entwicklungsziel. Das sagt ganz stark, wie du dich, also wohin du dich entwickeln möchtest. Der Aszendent wird öfter ein bisschen unterschiedlich interpretiert, aber ich erkläre es immer so, dass es von der Sonne zum Aszendenten hingeht. Das heißt, dein Auftrag ist wirklich von der Löwekraft in diese Tiefe des Skorpions reinzugehen. Und bei mir ist es eben vom Krebs-Sonnenzeichen zum Widder. Und mein Thema war immer mutiger sein. Mhm. Mehr wirklich ganz tough sagen, was ich fühle. Du hast Merkurkrebs, ich habe Sonnenkrebs. Und das ist oft wirklich eine Hürde, wenn man verletzt ist, genau darüber zu sprechen.
Hm.
Weil natürlich kann man es fühlen, das ist ja das eine, aber dann wirklich hinzustehen und zu sagen, das hat mich verletzt, wirklich tief verletzt, das ist für krebsbetonte Menschen meist Horror. Also wirklich.
Das bin ich?
Ja.
Ja, macht total Sinn.
Ja, also das ist bei dir ist es bei Merkur noch. Aber dafür, ich fand das so schön, als ich deinen Chart angeguckt habe, dadurch kannst du so extrem warme Worte finden, weil du aus diesen tiefen Gefühlen heraus dann auch in die Kommunikation gehst, auch in den Büchern. Das hat einfach so viel Herz, wie du schreibst, wie du sprichst, diese Wärme spürt man so. Und das ist auch Merkurkrebs.
Mhm.
Und was haben wir jetzt vergessen? Den Mars. Mars ist unsere Art zu handeln. Also wie wir aktiv werden, was uns motiviert. Ob wir eher mit dem Kopf durch die Wand oder ewig brauchen, um mal Motivation zu tanken. Du hast Mars Steinbock, das ist ein wahnsinniger Ehrgeiz. Eine wahnsinnige Genauigkeit. Also wenn du was willst, dann findest du Wege.
Auf jeden Fall.
Ja. Also wirklich Wege, weil Steinbock ist nicht so Löwe, ja, der Löwe, der tänzelt dann, das kriegt man schon, sondern der Steinbock ist so, das will ich und das kriege ich.
Ja.
Also so bist dahinter. Das ist ein schöner, das ist echt eine krasse Mischung, weil beides
also
sind ja...
Also es gibt für mich, was ich würde es bei mir ein bisschen anders beschreiben, es gibt für mich nicht, das geht nicht.
Ja, genau.
Das ist es
das
bei
ist
mir.
Das ist auch schön, ja.
Also es ist, ich finde einen Weg.
Mhm.
Und wenn ich die Bergwand so,
genau, so hin und her tanzt, ja.
I find a way.
Ja, genau.
Auf jeden Fall.
Ja, und das ist auch die Steinbock-Energie, das ist so eine ehrgeizige Energie und man ist dann auch so, man freut sich auch so, wenn man es dann, wenn man sich auch den Ruck gegeben hat.
Voll.
Ja, und dann auch dieses Dranbleiben so, das, ja.
Was ist es bei dir?
Bei mir ist es Fische. Ich habe Mars in den Fischen im 12. Haus, aber er verbindet sich mit Saturn, mit dem Steinbock-Kaiser. Also ich kenne das auch. Ich habe noch drüber auch nachgedacht, weil ich habe immer so ganz klare Commitments. Also zum Beispiel mein Podcast, der kommt einmal die Woche. Meine Videos kommen alle 2 Wochen zu Vollmond und Neumond. Und das gäbe es nicht, dass diese Videos oder dieser Podcast nicht kommt. Das wäre für mich nicht, das ist so ein klares Commitment, wenn ich das für mich...
Bei mir aber auch.
Genau.
Ja.
Und das ist so eine dieses Versprechen. Ich weiß nicht, ich habe da...
Ja, es ist wie, als wäre die Seele damit verknotet. Mhm. Also das ist ja wie so ein Vertrag, der...
Ja.
Den kann man gar, also ich könnte den gar nicht auflösen.
Ja.
Also gefühlt wahrscheinlich schon, aber es würde mir selber wehtun.
Genau.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, das sehe ich, also fühle ich bei mir auch so. Und bei mir ist das dann auch so, das heißt, wenn ich dann an dem Tag, wo ich irgendwie den Podcast aufnehmen will, irgendwie schlecht geschlafen habe oder so und dann zwar mich innerlich so ein bisschen winde, aber dann setze ich mich hin und dann bin ich on und dann liebe ich das. Und das ist diese Kraft des Steinbocks, dieses Durchhalten, auch sich da durchbeißen, wenn es sein muss. weil man einfach weiß, das ist für was gut und ich bleibe hier jetzt dran. Ja. Und dann gibt es ja Zeichen beispielsweise, wie jetzt den Widder, die so kurzatmig sind und das Handtuch relativ schnell werfen, aber dafür halt Ideenmaschinen sind und halt eine Idee nach der anderen rauspfeffern und dann halt eher Menschen brauchen, die helfen bei der Umsetzung, die dann dranbleiben. Mhm. Und das ist auch cool, wenn man das Unternehmen zum Beispiel danach auch ein bisschen gestaltet, dass man sagt, okay, welche Archetypen, welche Energien habe ich und für was brauche ich Hilfe? Und so gehe ich auch vor, wenn ich Teammitglieder ins Team nehme und so. Und das ist einfach schön, weil dadurch, ja, ich würde sagen, jeder so seinen Platz hat und wirklich dann die Dinge macht, die er gut kann, die ihn freuen und wo er aber trotzdem auch gefordert ist. Ich finde das schön. Das ist sehr faszinierend, damit der Astrologie zu arbeiten.
Oh, mega spannend. Wir die Menschen, die jetzt gerade zuhören, die Happy, Holy and Confident Family, ihre Mama besser verstehen lassen wollen quasi. Wenn du auf meinen Chart guckst, was fällt sofort auf und was würdest du sagen, ist wichtig für die anderen über mich zu wissen, dass ich so bin?
Also was mir persönlich aufgefallen ist, ist, du hast die Sonne im 10. Haus, im Löwen natürlich. Und deswegen kommen jetzt bei dir natürlich die ganzen tollen Transite im 10. Haus, das Haus der Berufung. Das ist Öffentlichkeit, das ist Errungenschaften, Erfolge. Also das ist, da kommt jetzt so Jupiter als kleiner Glücksbote rein, der dich da wirklich, der sorgt dafür den besten kosmischen Rückenwind, egal was du beruflich oder von den Projekten her planst. Das fällt auf, wenn wir jetzt aufs Geburtschart zurückgehen, dass du eine ganz, ganz starke Sonne hast, die verbunden, also nur positiv verbunden ist, das ist diese Kraft, wirklich in die Führung zu gehen, was zu erschaffen, was anderen ein Vorbild ist und gleichzeitig aber auch, also Inspirationsquelle und gleichzeitig auch große Wellen schlägt, weil du eine Rolle in der Gesellschaft einnimmst, die wichtig ist. Mhm. Also das sieht man und man denkt sich so, das lebst du wirklich krass. Mhm. Und das ist richtig schön zu sehen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, Merkur im Krebs im 9. Haus. Das 9. Haus, das ist der Lehrer, die Lehrerin. Also das ist praktisch, das sind Menschen, die mit ihren Worten ganze Philosophien kreieren können. Oder wahr, also wirklich so wahr und integer auch sprechen. Mhm. Und dieses Unterrichten, Wissen weitergeben, Wissen teilen, das ist auch so stark sichtbar. Also das hat mich echt fasziniert, als ich es gesehen habe. Und was man über dich wissen sollte vielleicht, was man wahrscheinlich jetzt auf den ersten Blick nicht so sieht, ist, dass du eine ganz starke vage Fische-Betonung dadurch auch mitbringst, dass du eben so viel im 12. Haus hast. Und das ist so eine ganz extreme Anwendung. Mhm. Also wirklich eine ganz starke Tiefe in Meditationen oder auch eine ganz tiefe Kraft, aus der du schöpfst, eine ganz starke Intuition. Und das macht dich aber gleichzeitig so extrem sensitiv und sensibel. Mhm. Und wenn man das jetzt sieht, also wenn man sieht, okay, jemand hat im 9. Haus Merkur und im 10. Haus Sonne, dann sind das Menschen, die wirklich auch auf eine Bühne gehen können. Die wirklich die Kraft haben, sich dahinzustellen und zu sagen, dafür stehe ich integer, also wirklich auch in dieser Souveränität und sagen, ich zeige mich authentisch. Aber dahinter ist ein Anteil, der diese extreme Weichheit hat und dann durch die vage Betonung auch diesen Wunsch, immer Harmonie zu halten. Und das kann ein richtiges Gewicht auch auf den Schultern sein, weil man sich so dafür verantwortlich sieht, dafür zu sorgen, dass es allen gut geht, die einem wichtig sind. Und das kann natürlich in der Entwicklung, also über die Jahrzehnte hinweg, dazu geführt haben, dass das ein ganz großes Thema war, sich daraus zu entwickeln, immer mehr auch auf sich zu gucken, ohne es als egoistisch zu bewerten und dann wieder im Kreis zu gehen oder halt zurückzukippen. Oder auch dieses Thema kann auch zum Beispiel getriggert haben, wenn Menschen das gesagt haben. Wenn du hier eine Grenze ziehst, das ist egoistisch. Und wenn du das und das machst, dann keine Ahnung, lässt du mich im Stich. Und das ist, also dieses Schuldgefühle können da gut andocken. Sehr gut andocken.
Schön, dass wir auch da noch meine Therapie sind. Es ist wirklich, ich habe gerade das Gefühl, ich bin in so einem falschen Film, weil es ist wirklich, wir gehen komplett. Also genau, es ging um Schuldgefühle. Ja, krass. Ja, das ist krass mein Thema.
Und das ist halt, also das sind diese Layer, also wie wirken wir nach außen? Und du hast dann natürlich auch eine Wahnsinnskraft durch den Skorpion-Aszendenten. Also das ist schon, bei Skorpion-Aszendenten sage ich immer gern, das braucht, bis man das Vertrauen von ihnen hat. Und das ist auch erstmal so ein Abchecken. Aber wenn
du es hast, verlierst du es nie wieder. Das ist auch so. Ja.
Genau.
Ja. Spannend. Krass. Ja, macht alles, also finde ich mich drin wieder. Auf jeden Fall. total, was du sagst. Und aber auch, ich glaube, das ist in meinem Leben auch so ein bisschen immer dieses in mir, diese unfassbare Weichheit und diese Sensibilität, wenn ich war jetzt ja auch mit Dominique und Toni das Wochenende weg, und da meinte ich auch zu denen, es ist für mich manchmal so schwierig, weil in mir, ich bin eigentlich wie so ein Wattebausch gefühlt, der aber mit so einem Raketenantrieb. Also weißt du, so fühle ich mich so, und ich bin immer so, was bin ich denn jetzt? So, bin ich weich? Bin ich so, also auch dieses in diesen inneren Widersprüchen, also vermeintlichen Widersprüchen zu sein, ne, dieses unfassbar starke und diese Botschaft, und wo ich einfach weiß, ja, ich bin hier, um mich da vorne hin. Ich weiß, ich höre es ja jeden Tag, wird mir das gesagt, wird es mir aus der geistigen Welt reingegeben. Und gleichzeitig dann aber immer so, sicher? Also so, weil es diesen anderen Anteil gibt halt in mir, der, keine Ahnung, der halt am liebsten den ganzen Tag bei jemandem auf dem Schoß sitzen würde und einfach nur kuscheln will, weißt du so. Und wie du halt auch sagst, diesen Wunsch nach, ne, also ich würde mir wünschen, dass jeder den Podcast hört und es ihm danach einfach richtig gut geht. Und gleichzeitig aber da, und das war für mich eine der, wie du sagst, das ist eines meiner größten Wachstume, nach außen sozusagen, das loszulassen. Und zu sagen, dafür bin ich nicht verantwortlich. Genau. Ich bin verantwortlich für die Botschaft und dass es meine Wahrheit ist. Dafür bin ich verantwortlich, aber ich bin nicht dafür verantwortlich, was es mit jemandem macht, der es hört. Mhm. Und das war für mich so in den letzten Jahren so einer der größten Beruhiger für mein Nervensystem, mich davon zu lösen und dadurch spannenderweise aber noch viel mehr in meine Integrität zu kommen. Wenn ich auf der Bühne bin, noch mehr sagen zu können, was wirklich für mich wahr ist, und loslassen zu können, ob es für die Person, die es hört, auch das bedeutet, was es für mich bedeutet. Und zu sagen, ich kann es dir geben, das ist meine Frequenz und ich lade dich ein, damit zu sein. Und es ist für mich aber auch vollkommen in Ordnung, wenn du sagst, nein, danke.
Das ist voll schön, dass du das sagst, weil wir haben Lille nächstes Jahr im Schützen. Und was du gerade gesagt hast, ist auch Merkur im 9. Haus bei dir. Also das ist meine Wahrheit und zu der stehe ich. Und ich akzeptiere, dass Menschen andere Wahrheiten haben und das vielleicht jetzt gerade nicht so aufnehmen können, wie ich es mir wünschen würde oder wo ich vielleicht auch sehe, das würde ihnen helfen, dass vielleicht auch dieser Auftrag des Krebs-Merkurs, der ja wirklich helfen möchte. Mhm. Oder auch Heilung anstoßen möchte, wirklich, oder Vergebung, das ist auch Krebsthema, gegenseitige Rücksichtnahme, dass die Welt wärmer miteinander umgeht zum Beispiel auch. Und was so dieses Jahr so spannend oder jetzt 2026 so spannend wird, ist, dass wir so aufgefordert werden, genau das zu tun. Und da bist du praktisch auch schon wieder das Vorbild dafür, weil es so wichtig wird, dass Menschen zu ihrer Wahrheit stehen und dem mehr Wert beimessen, als irgendeine andere Wahrheit zu übernehmen. Und das ist so ein Riesenschiff, der da passiert, weil wir ganz oft, das ist so beliebt, Verantwortung abgeben und Verantwortung oder Schuld auf andere projizieren. Ja, die werden mir dann schon sagen, ist es richtig oder nicht. Und dann bin ich wenigstens safe. Wenn es dann doch falsch ist, dann habe ich es mir wenigstens nicht selbst erarbeitet oder erfüllt oder so, sondern dann bin ich fein raus. Und nächstes Jahr wird die große Aufforderung auch sein, in diese Eigenverantwortung zu gehen. Also das meinte ich auch mit diese Kraftweise nutzen, und zwar so, wie du es für richtig hältst, wie es sich für dich stimmig anfühlt. Das muss nicht jedem passen, das muss nicht jeder verstehen, aber diese Kraft, diese Authentizität zu haben. Und wo wir auch so einen Shift spüren werden, ist, dass Menschen, wo das eben drauf projiziert wurde, und das ist im spirituellen Bereich auch ganz weit verbreitet, auch in der Astrologie, wird ein Reading gebucht und dann, wie soll ich mich entscheiden? Was sagen die Sterne? Und dann denke ich mir so, ja, den Peter werde ich mir jetzt anziehen hier, dass ich jetzt
dir sage.
Genau. Also dafür bin ich nicht da. Ich bin für mein Business, für meinen Tanzbereich zuständig. Und das ist wichtig, dass wir auch in der Spiritualität, auch wenn wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel durch bestimmte Tools Ratschläge zu geben, dass wir die Achtsamkeit besitzen, das nicht zu tun, weil der einzige Mensch, der wirklich weiß, was das Richtige ist, ist man selbst fürs eigene Leben. Und das ist so wichtig. Und das wird jetzt ein ganz, ganz großes Thema mit Lilith im Schützen, weil Lilith ist diese Wahnsinnspower, die sagt, jetzt ist relevant, dass mal jeder für sich reinfühlt, was die Wahrheit ist. Und wenn das jemand schon so gut kann, dann ist das Vorbild.
Kennst du die Geschichte von Lilith? Also sozusagen von Adam und Lilith?
Ja.
Ich finde es so crazy. Ich erzähle sie einmal ganz kurz, bitte. Weil ich finde, das ist so für mich. Also Lilith war ja Adams erste Frau. Mhm. Und dann hat Adam halt zu Lilith gesagt, dass sie sich nach ihm richten soll. Ja, also dass sie doch bitte machen soll, was Adam von Lilith will. Und dann hat Lilith gesagt, fuck you, auf gut Deutsch, und hat gesagt, ich gehe. Und dann wurde sie quasi aus dem Paradies geschmissen oder hat das Paradies verlassen. Und dann, jetzt, wenn man es biblisch jetzt sieht, kam dann Eva, halt aus der Rippe von Adam quasi. Und dass es so spannend ist, dass ich mich so oft frage, in welcher Welt würden wir heute leben, wäre Lilith sozusagen, also würde die Geschichte von Lilith mehr erzählt werden, weil wir ja dadurch ja ein Patriarchat gar nicht, es gäbe dann keins, mhm. ne? wenn das sozusagen unsere, und deswegen denke ich mir manchmal, we all should be a little bit more Lilith.
Ja, ja. Und das ist, ja. Die ist auch so, also diese Kraft Lilith Transit ist richtig heftig. Also wenn man, ich meine, du hattest Lilith Transit 2023, aber da müsste ich nochmal nachschauen. Und die spürt man richtig. Also das ist interessant, weil es ist ja nur ein berechneter Punkt. Das ist ja der Punkt auf der Mondumlaufbahn, der am weitesten weg ist. Das ist nur ein berechneter Punkt, aber man spürt das, man spürt Transite, man spürt, wenn sie auch das Zeichen wechselt in einer Intensität. Das war zum Beispiel auch einer der Aspekte, der Gründe, weshalb 2025 so extrem transformativ, sagen wir es einfach mal so, war, weil Lilith im Skorpion war und sie in diese Tiefen runter ist und alle Beziehungsdynamiken, die wir noch weggedrückt haben, also im Zwischenmenschlichen, all die Schatten, all die Illusionen, all die Selbsttäuschungen hat die echt radikal nach oben gefördert. Also
makes
da blieb,
sense.
Ja, absolut. Ja. Und ich bin auch so da gehockt und ich habe schon, also da wirklich drauf hingefiebert, dass sie bei mir aus dem siebten Haus läuft, weil ich mir so, das packe ich jetzt langsam nicht mehr, das ist echt krass. Also bei mir war sie noch im Beziehungshaus drin. Das war sehr spannend.
Mhm. Das ist dann wie mit so einem, mit diesen Staubbläsern, ne? Die
dann so, auf einmal sieht man alles, wow.
Ja, wenn es so, okay, danke.
Ja.
Okay.
Da hinten ist noch mehr Laub, bitte da.
Okay, ja, spannend. Super spannend. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagen würdest, wäre wichtig für, wenn man auf, also mein Birth Chart auf 2026 knallt einfach, ne?
Also bei dir ist es so wahnsinnig schön, du hast diese Konjunktion von Neptun und Saturn, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, am 20.02. Die hast du im fünften Haus und das ist das Haus der Kreation, der kreativen Schöpfungen, all der kreativen Prozesse. Das heißt, du spürst dann noch mehr das Calling, was Neues zu kreieren. Was bei dir im Moment, aber das ist schon länger, das ist schon die letzten Jahre ein Thema, ist, dass du Uranus im siebten Haus hast und das ist ein Transit, wo man sagen kann, das wird jetzt dieses Jahr noch ein bisschen intensiver. Da wurden, also Uranus ist der Planet, der bricht auf, der kreiert ein Neues, aber der sprengt auch weg, was nicht mehr wirklich zu dir gehört. Mhm. Und das ist im siebten Haus, also im Haus der Partnerschaft, Beziehungen. Und das ist jetzt die letzten, ich müsste nochmal nachschauen, aber bestimmt 6 Jahre. Und der wühlt darum und sprengt es weg. Also das ist, an sich ist Uranus eine Qualität, die es gut mit einem meint, weil sie befreit. Mhm. Aber wenn man halt festhält, dann fühlt sich das nicht cool an. Deswegen fühlen wir Menschen Uranus oft nicht so in dieser positiven Form, wie er es eigentlich mit uns meint. Mhm. Und das ist zum Beispiel wahnsinnig.
Der ist bei mir in der Partnerschaft.
Ja.
Nächstes Jahr.
Ja. Aber dann ist es auch durch, weil er ist da ja schon 6 Jahre ungefähr. Mhm. Das heißt, das ist jetzt so abschließend, wo man sagen kann, das war jetzt ein krasses Learning die letzten 6 Jahre.
Kann man so sagen, ja.
Und dann wird's was ruhiger.
Ja. Würde ich auch genauso unterschreiben.
Gibst du Uranus insofern einmal recht.
Ja. Hat er gut gemacht, der Uranus. War ein guter Lehrer auf jeden Fall. Danke. Ja, okay. Na, ich bin mal gespannt, ob ich meine Lektionen gelernt habe oder ob da noch... Naja, es bleibt spannend. Okay, das heißt für alle, die jetzt gerade auch zuhören, wenn sie gerne für sich da so ein Reading hätten, gerne auch für nächstes Jahr, können sie das mit dir machen oder wie, an wen wendet man sich da am besten?
Also ich biete keine Readings mehr an, außer meiner Ausbildung, aber meine Mama bietet Readings an. Weil ich bin ja mit einer Astrologin praktisch aufgewachsen. Meine Mama ist Astrologin. Ich biete Ausbildungen an und für mich, und das ist etwas, wo ich wirklich mit aller Nachdrücklichkeit immer wieder darauf hinweise, an sich sollte jeder Astrologie können, weil Astrologie ist ein Gamechanger. Das ist nicht, dass man sich das so vorstellt, dass alles einfach und schön und einfach nur noch rosarot wird, wenn man die Konstellationen kennt. No, also gar nicht. Aber es hat immer Kontext. Du hast immer Ahnung, in welche Prozesse du gerade eingebunden bist. Und das macht den Prozess nicht weniger schmerzhaft oder weniger intensiv. Aber
es erklärt ihn.
Genau. Und dann fühlt man sich damit irgendwo, ja, souveräner. Würde ich definitiv sagen. Und ich biete halt die Ausbildung an, praktisch einmal im Jahr. Und das ist für mich das größte Geschenk. Das ist meine Berufung. Ich liebe es, Astrologie zu unterrichten, aber auf diese sehr moderne und einfach auch sehr psychologische Art. Mhm. Immer mit diesem Gedanken der Bewusstseinsentwicklung, dieser Freiwerdung, dass wir die Muster, die in uns da sind, wie du es vorhin auch so schön gesagt hast, das sind sowohl Stärkenpotenziale, aber halt auch Schatten. Und wenn wir die Schatten sehen, dann verlieren sie ihren Schrecken. Und in der Astrologie, im Geburtschart, in den Transiten, man sieht so klar, was gerade Thema ist. Mhm. Und dadurch auch, was vielleicht noch im Schatten ist und gesehen werden möchte, um eben dann integriert werden zu können. Und ja, meine Academy ist wirklich für mich das Allerwichtigste und da gehe ich sehr drin auf.
Wir verlinken das alles in den Shownotes, also für alle, die da reingehen wollen und da mehr lernen. Mich ruft es auch voll, also ich, mal gucken.
Ja.
Ich habe so viel vor, aber ich bin ja, das ist so, ich bin so wissbegierig immer. Ich würde am liebsten, hätte ich nochmal irgendwann ein Leben, wo ich, also ich meine, ich lerne auch so die ganze Zeit, aber wo man einfach, naja, das ist nochmal ein anderes Kapitel. Mega schön. Ich wollte einmal nochmal ganz kurz auf das Thema eingehen, Stern bzw. Sonnenzeichen und Aszendent, weil du hast ja gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe oder was, wie ich glaube, es verstanden zu haben, ist, das Sonnenzeichen, da werden wir ja reingeboren und das ist quasi sehr stark unsere Identität. Und unser Aszendent ist eigentlich das in die Qualität, in die wir uns hineinentwickeln. Kannst du da nochmal drauf eingehen? Weil ich glaube, ganz viele kennen ihren Aszendenten vielleicht auch gar nicht. Und wie können wir dieses Wissen noch mehr für uns nutzen?
Der Aszendent ist wahnsinnig spannend im Geburtschart, weil er lässt sich praktisch nur berechnen mit der Uhrzeit. Wenn man die Uhrzeit nicht hat, keine Chance, den Aszendenten zu berechnen.
Und da übrigens für alle, die nicht kennen, ich kannte meine nämlich auch nicht, also meine Mama wusste sie so ungefähr, man kann bei dem, ich bin in Überlingen geboren und ich habe dann dem Standesamt, glaube ich, in Überlingen geschrieben, das ist das Standesamt, kann man eine E-Mail hinschicken, glaube ich, 10 Euro bezahlen und dann kriegt man seine Geburtsurkunde nochmal zugeschickt oder seinen Dings und so habe ich dann die genaue Uhrzeit bekommen von meinem. Also es geht natürlich jetzt quasi in Anführungsstrichen nur, wenn man in Deutschland geboren ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Ländern geht. Aber für alle, die es nicht wissen, es gibt eine Möglichkeit, sich das nachträglich herauszufinden. Das ist
voll gut, dass du sagst. Genau. Und genau, also der Aszendent ist praktisch das Zeichen, man kann sagen, das ganz bewusst gewählt wird von der Seele, weil diese Qualitäten erlernt werden möchten. Und das ist praktisch diese extreme Tiefe, die jetzt bei dir zum Beispiel durch den Skorpion kommt und auch.
Was würdest du sagen, der Skorpion, wofür steht der alles?
Der Skorpion ist, also Fische und Skorpion sind die spirituellsten Zeichen im Tierkreis. Das heißt, wenn man Skorpion-Betonung hat oder jetzt den Aszendenten drin, dann lernt die Seele in diesem Leben diese Auf- und Abbewegung des Lebens, also dieses Stirb und Werde. Und wir Menschen, wir negieren ja oft das Stirb. Also auch diese Stirbprozesse im Leben, nicht nur den eigenen Tod, sondern wirklich auch dieses, wir sagen ja ganz oft, ich finde das allein schon in dieser Bezeichnung Stirb und Werde, bringt ja schon so ein bisschen, also erstmal sagt man Stirb und dann kommt sofort das Werde und man hat sofort diesen, es geht wieder nach oben.
Ich hatte da ganz, ich muss ganz kurz eine Sache zu teilen. Ich hatte da so ein Moment für mich. Vor ein paar Tagen habe ich mich mit jemandem unterhalten, ganz, ganz süßes Mädchen. Und sie hat erzählt, dass sie immer singen wollte. Und dann wurde sie so ein bisschen auf die Bühne geschubst und sie dachte, sie stirbt. Und ich war so, ja, von dir ist auch in dem Moment ein Anteil gestorben. Dein Ego, dein Teil, der denkt, ich kann das nicht, ich darf das nicht. In dem Moment, wo du es machst. Und ich glaube, das ist wirklich, wir reden ja auch immer so viel darüber, wie wir Glaubenssätze verändern und so weiter. Und natürlich kann man da wahnsinnig viel mental machen und mit Hypnose und mit einer Milliarden Tools Aber ich glaube, der Moment, wo du wirklich, wenn du den Quickfix willst, um einen Glaubenssatz zu verändern, geh auf die Bühne. Mach das, was deine größte, also was auch immer die größte Angst ist, und mach die Erfahrung, dass du dann da stehen wirst und der Anteil, der die Heilung braucht, der wird nicht sterben. Mhm. Der wird in dem Moment die Medizin bekommen. Mhm. Und der Anteil, der gehen darf, ja, der wird sterben im Sinne von diesem Ego-Tod oder ne, dieses Abspalten aus dem System. Es ist ja wie, wenn man in der Matrix denkt, es wird einfach gelöscht. Ja, dieses Denken von, ich kann das nicht, bin ich gut genug. Und deswegen, es ist so schön, was du sagst mit diesem Stirb und Werde. Ich glaube, dieses fast schon, ich weiß nicht, ob das sadistisch ist, aber fast schon zu sagen so, ich freue mich auf diesen Tod. Ich freue mich auf dieses, ich will in diesen Moment gehen, wo etwas bewusst da reinzugehen und damit vielleicht auch ein bisschen mehr zu spielen und zu sagen, und ich merke das gerade bei mir so, weil ich weiß genau, dass in mir, dass ich gerade, ich habe ja gesagt, ich bin in dieser Geburt gerade. Und das heißt aber auch, dass dieser Teil, der vorher gelebt hat, der wird gehen, der stirbt gerade. Und dass mich von dem auch zu, so in Dankbarkeit zu verabschieden und zu sagen, danke für all das, wer du gewesen bist, aber it's time to go. Und damit vielleicht auch immer wieder, deswegen finde ich das so schön, also es macht total Sinn. Und dieses Stirb und Werde da im Leben damit einfach zu wissen, beides sind wunderschöne Seiten der gleichen Medaille.
Absolut. Ich habe auch diesen Sommer einen ähnlichen Erfahrungswert gesammelt. Mhm. Und zwar war ich total heartbroken, wie noch nie in meinem Leben. Mhm. Und
auch im August.
Ja. Und das war so spannend, weil ich bin in einen Schmerz reingekommen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich sterbe jetzt. Und in diesem Moment habe ich losgelassen, weil ich habe keine Kraft mehr gehabt, irgendwas dagegen zu halten. Ich war so erschöpft, ich war so einfach, das Loslassen war eigentlich in dem Moment fast schon leicht, weil ich gar nicht mehr konnte. Und in dem Moment ist so ein Shift passiert und dieses Gefühl, dass ich so definieren würde, ich bin gestorben, hat dazu geführt, dass wie eine neue Version von mir geboren wurde, die so viel stärker ist, so viel klarer und gar nicht mehr in Resonanz mit so irgendwie Kindergartengeschichten geht, die ich jetzt natürlich aus dem Stand jetzt so bezeichne, die für mich davor die ganze Welt waren. Und deswegen, ich teile das auch gerne, weil ich finde, dass wir offen darüber sprechen sollte, dass sowas zum Leben gehört. Auch in unserem spirituellen Bereich heißt es oft so, ja, habt ihr auch noch diese Themen? Ihr wirkt so, als wärt ihr schon so weit oder so, da ist man doch eigentlich nur noch Floribus unterwegs. Und dann denke ich mir so, nee, eigentlich finde ich, dass es immer auch anspruchsvoller wird. Also es ist nicht so, dass ich mir denke, nur weil ich die Tools kenne, ist jetzt alles nur noch easy. Aber es ist jedes Mal, habe ich auch das Gefühl, dass was ich dann teile, worüber ich schreibe, wie ich die Astrologie interpretiere, was ich weitergebe, das hat einen ganz anderen Gehalt. Und mein Business, meine ganze Arbeit profitiert witzigerweise von diesen Prozessen, die ich da durchlaufe. Und ja, das auch, ich will jetzt nicht sagen, zu, ja doch irgendwie schon, das auch zu begrüßen, dass man in diese Tiefe reingeht. Weil das ist Katharsis, Läuterung, das ist wirklich Ego-Tod, wie du es gesagt hast. Und wir sollten mehr drüber sprechen, weil wir auch ins Zentrum rücken sollten, dass das Leben einfach nicht immer leicht sein kann.
Ja, überhaupt nicht.
Und das also auch
dafür
gar nicht.
Ist es ja auch nicht da. Das ist, glaube ich, nicht was die Seele, da hätten wir uns einen anderen Planeten suchen müssen. Total. Also ich glaube, ich bin tatsächlich auch an einem Punkt bei mir, wo ich, und das ist, knüpft so ein bisschen an das, was ich gerade gesagt habe, es gibt einen Teil in mir, der freut sich schon fast auf die nächste, auf den nächsten, wie soll ich sagen, ich will jetzt nichts rein manifestieren, aber auf die nächste wirklich große Herausforderung, weil ich das Gefühl habe, es ist genau wie du sagst, es sind die Momente, in denen unser Herz bricht, wo gefühlt wie ein viel größeres Herz geboren wird in einem. Ja. Und viel, also in dem Moment, wo wir erlauben, da reinzugehen. Und mittlerweile, ich glaube nicht, dass das Leben dafür da ist, dass es leicht ist. Ich glaube, das Leben ist dafür da, damit wir uns erinnern. Und wir erinnern uns halt vor allen Dingen in den Momenten, wo wir nicht weiter wissen. Weil die Momente, wo wir nicht weiter wissen, die Momente, wo das Herz so bricht, wo wir denken, wir können es selber nicht mehr heilen, das sind die Momente, wo wir uns an etwas Größeres erinnern. Und dann kommt das Licht wieder rein. Aber das ist ja genau das. Wir brauchen ja dieses Kopf aus, dass der Kopf gesprengt wird an Dingen, wie er dachte, wie er sie lösen kann durch irgendwelche alten Bewältigungsstrategien. Da den Schalter aus. Und das sind die Momente, wo das Herz denkt, dass es bricht, aber wo es ja aufbricht, damit, wo wir denken, wir zerbrechen, aber wir brechen auf, damit das Licht reinfließen kann. Und deswegen, ich glaube, ich sage auch immer, alle, die sich im Außen oder die, oder anders gesagt, ich glaube, man darf es durchaus hinterfragen, wenn es Menschen gibt, die sich so darstellen, als wäre es immer alles gut.
Ja.
Weil es ist nicht immer alles gut. So ist es einfach nicht.
Ja.
Und es ist okay. Und es darf sein. Und auch das, dieses sowohl als auch.
Mhm.
Und es darf sein und damit zu fließen. Und ich finde das Bild, ich finde es so schön, dieses, was du meintest mit Makro und Mikro und wirklich zu verstehen, wir tragen das ganze Universum in uns.
Genau.
Und zu sehen, dass das, was wir vermeintlich im Außen sehen, sehen wir ja in uns. Also du denkst, du blickst nach draußen, aber du siehst es ja in dir.
Mhm.
Und das zu verstehen, dass alles, was du im Außen siehst, siehst du in dir, wie du sagst, wie eine Analogie und kannst einfach sehen, ah, okay, ich habe ein bisschen Pluto, bisschen Mars, bisschen Merkur, bisschen Venus. Ist halt alles in mir drin.
Ja, ist alles da.
Und es stand halt nur in dem Moment, wo ich geboren war, in einer bestimmten Konstellation. Und das aktiviert etwas in meiner Seele.
Mhm.
Und dadurch kann ich mich besser verstehen. Und das ist ja eigentlich so kraftvoll.
Mhm.
So ein bisschen, ja, ein bisschen so, als hätte, ich denke mal, wir kriegen leider keine Anleitung fürs Leben mit, aber das ist eigentlich so ein bisschen wie so ein,
ja,
so ein bisschen wie so ein IKEA-Bauplan für die Seele, wo,
ja,
man schon, ah, okay, die Schraube gehört dahin,
ja,
das Brett gehört, ja, dahin. Ist ja schon ein bisschen so, gell?
Ich beschreibe es immer gern so, als hätte unsere Seele ein Buch geschrieben, mhm, und wir inkarnieren dann und dann öffnen wir es und dann sind die Seiten leer. Und wir müssen uns wieder erinnern, wie wir es lesen. Auf einmal taucht die Schrift wieder auf.
Mhm.
Das finde ich ein wahnsinnig schönes Bild, weil das ist, Astrologie ist eine Symbolsprache. Das heißt, das Geburtschart zeigt dir, was die Themen sind.
Mhm.
Auch der Lehrplan, das ist auch, glaube ich, schön. Auch die Lektionen. Also warum werden wir mit bestimmten Energien konfrontiert? Das sehen wir da. Und dann ist immer die Sache, gehen wir in Widerstand und halten sie draußen und wollen sie weghaben oder laden wir sie ein und selbst wenn sie uns erstmal fremd sind, jedes Placement ist erstmal problematisch. Das ist super spannend, weil ganz oft heißt das in der Astrologie, das ist ein positives Placement, das ist ein bisschen schwierig. Erstmal ist alles problematisch, bis wir es begreifen. Das ist genauso wie multiplizieren. Für ein kleines Kind, das nicht multiplizieren kann, ist multiplizieren problematisch. Das problematisch ist nicht wertend gemeint. Das ist einfach nur eine Situation, die wir noch nicht beherrschen. Und dann gibt's natürlich Anlagen im Geburtschart, da kommen wir schneller ran. Das heißt, die sind nicht so lang problematisch. Und dann gibt's Anlagen, die sind länger problematisch. Aber das problematisch bedeutet eigentlich nur, dass sie so lang, bis wir sie nicht zugänglich machen, integrieren und auch wirklich einladen, um mit ihnen die Friedenspfeife zu rauchen und uns ihnen anzunähern, so lange ist das problematisch. Und dann am Ende unseres Lebens sitzen wir da weise, haben das integriert, haben uns in allem ausprobiert und dann ist es erfüllt.
Mhm.
Und dieses Verständnis, da sind Aufgaben drin, das ist schon ein bisschen ätzend und so, das ist viel zu menschlich gedacht.
Mhm.
Das sind einfach, das hat ja die Seele gewählt. Das ist eigentlich das, was die Seele in diesem Leben erfahren möchte, was sie braucht, um, ja, die Ganzheit wieder sich anzunähern. Und ja, es ist wahnsinnig faszinierend.
Was würdest du sagen, also man kann ja immer quasi auf den kleineren zeitlichen Zeitraum gucken, wie wir jetzt in die letzten 2 Jahre quasi angeguckt haben, aber es gibt ja auch wie so größere Dekaden oder, ne, wo man wirklich sagt, das sind größere Zeitqualitäten, in denen wir gerade sind. Ich glaube, wir spüren ja alle so, there's a shift happening, also irgendwas passiert und es fühlt sich jetzt schon so anders an. Magst du da nochmal kurz drauf eingehen, was ist, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter rauszoomen von der Zeitqualität gerade da und was ist vielleicht wichtig für diese Zeitqualität zu wissen?
Super gerne. Also wir haben seit 2023 Pluto im Wassermann und das ist ein Riesenthema bezogen auf KI, weil natürlich Wassermann ist Technologie. Wassermann ist künstliche Intelligenz, Wassermann ist all das, was Fortschritt bedeutet und auch Distanz und Entfremdung. Deswegen sind viele, wenn es um Pluto und Wassermann geht, also er ist jetzt eingetreten
2023, 2024 dann endgültig und ist 20 Jahre jetzt in diesem Zeichen. Und da wird schon so ein bisschen auch Angst gemacht dahingehend, dass das jetzt alles so herzlos wird und dass KI einfach übernimmt. Also da hört man wirklich ganz wilde Sachen. Ich sehe, warum man das herleitet oder warum man das so bedeutet, aber ich sehe es nicht so. Und ich finde es immer schwierig, wenn man so beginnt, die Angst so extrem zu wählen. Weil Angst ist immer insofern ganz dienlich, weil es viel Aufmerksamkeit bringt. Und natürlich klicken dann ganz viele Menschen auf diese Videos, wo das dann halt so dargestellt wird. Aber ich möchte eigentlich eher Ruhe mit reinbringen, weil erstens mal bringt es nichts, da jetzt irgendwie in sich so ein Kopfkino zu machen. Und zweitens mal geht es darum zu verstehen, Bluto Wassermann ist die Macht des Wissens und die Macht des Bewusstseins. Und das heißt, dass wir in dieser Hinsicht einfach auch lernen dürfen zu verstehen, dass wir eingeladen sind, im Moment extrem Bewusstsein auch zu entwickeln und weise auch mit diesen Dingen umzugehen. Und zum Beispiel auch zu verstehen, dass nicht alles, was der Mensch kann, darf er auch tun. Also wir dürfen nicht die Technik so uns in Dimensionen plötzlich zu eigen machen, dass wir die Menschlichkeit und die Ethik aus dem Blick verlieren. Das heißt, das ist ein Auftrag von 20 Jahren, dass wir einen wirklich moralischen Umgang und ethischen Umgang mit KI finden. Und dafür brauchen wir Menschen mit Herz und Menschen mit Bewusstheit. Und wenn wir das begriffen haben, dass wir auch die künstliche Intelligenz nutzen können, um unsere Bewusstseinsentwicklung voranzutreiben, dass zum Beispiel Arbeitsplätze beispielsweise vielleicht wegfallen, aber die Menschen im Kollektiv immer mehr auch dazu geführt werden, dass sie sich mehr auf sich dann konzentrieren können, weil sie plötzlich mehr Räume haben. Wissen ist so leicht zugänglich, es ist irre, wie schnell wir auch über die wertvollsten, kostbarsten Infos plötzlich ja uns ein Bild machen können, weil wir dieses Wissen so schnell einfach abrufen können. Aber es ist natürlich so, ich habe darüber auch einen Artikel geschrieben, dass wir halt aufpassen müssen, dass es nicht wie bei Frankenstein läuft oder wie bei Prometheus, dass wir halt schauen, okay, wir müssen da Achtsamkeit reinbringen. Und auch einfach, wir brauchen Menschen, die nicht nur nach Profit jagen, sondern die da wirklich auch Grenzen setzen. Und wie ich halt sagte, nicht alles, was möglich ist, sollten wir auch tun. Das ist der größte Radius. Also das ist jetzt wirklich etwas, was natürlich ein ganz, ganz großes Thema ist. Aber es war sehr interessant zu sehen, astrologisch, dass genau 23, 24 KI kam, als Pluto in den Wassermann gegangen ist. Also natürlich gab es KI davor schon, aber dass es so zugänglich wurde. Genau. Und gleichzeitig, was etwas ist, was ich auch immer gerne sage, weil es wirklich wichtig ist, ist, dass wir jetzt nächstes Jahr final Uranus in den Zwillingen haben. Und das beschleunigt die Geschwindigkeit nochmal ganz extrem. Das heißt, wir noch mehr Informationen, noch mehr Reizüberflutung, noch mehr zugeballert werden mit digitalen Inhalten. Und da sollte man wirklich die nächsten 7 Jahre schauen, dass man sich Räume schafft für Stille. Dass man sich ganz bewusst da nicht so sehr reinziehen lässt, dass man vielleicht ganz bewusst immer wieder sagt, also ich habe eine gewisse Bildschirmzeit und die überschreite ich nicht. Und ich wähle Retreats anstatt nur Online-Dinge. Und ich wähle die echte Präsenz, um mit Menschen zu connecten. Das heißt, auch da sind wir aufgefordert, weise zu handeln. Nicht alles, was möglich ist. Nur weil du den ganzen Tag das Handy rein theoretisch zur Verfügung hättest, um dir alles anzugucken, müssen wir halt einfach Wege finden, die damit wirklich funktionieren. Und das ist wahnsinnig interessant auch zu sehen. Aber insgesamt wird sich die Geschwindigkeit beschleunigen. Und wir sollten uns das zunutze machen. Ich meine, das sind ja auch Geschenke, das sind ja auch Angebote für uns. Und gleichzeitig immer wieder auch bei uns einchecken. Tut mir das noch gut? Fühlt sich das noch gut an? Oder sollte ich da vielleicht ein bisschen nachjustieren, regulieren?
Mega schön, danke dir. Ich habe hier immer unsere vielen Karten, weil ich immer die geistige Welt nochmal mit reinhole. Warte, ich muss hier einmal ganz kurz ordnen. So, und zwar, es gibt einmal die Ancestor-Karten, Engel-Karten und Animal-Spirit-Karten. Und du kannst einfach gucken, welche Karte dich am meisten ruft und gerne eine Karte ziehen. Und wir gucken mal, was die geistige Welt noch zu sagen hat, was wir vielleicht...
Vergebung.
Ja, guck mal. Magst du es einmal vorlesen?
Ja. Kann ich? Ja.
Die Engelsweisheit erinnert dich daran, dass bestimmte Menschen und Situationen dir als Herausforderung gesandt werden. Sie sind deine wichtigsten Lehrer. Ohne sie könnte deine Seele sich nicht weiterentwickeln. Und dies ist deine Botschaft. Mache dich von allen Verletzungen,
allem Groll und Zorn der Vergangenheit frei. Erst wenn du dir selbst und anderen vergibst, wird dein Karma aus der Chronik deiner Seele getilgt. Dann wirst du wieder Liebe in deinem Herzen spüren und genießen können und ein leichtes, unbeschwertes Gemüt haben. Bitte die Engel, dass sie dir helfen, all deine Verletzungen, deinen Zorn und deine Schuldgefühle ins Nichts aufzulösen. Sie werden dir alle Bürden und von den Schultern nehmen. Wenn du bedingungslos liebst, gibt es nichts zu verzeihen. Liebe ist dazu da, um zu geben. Also öffne dein Herz und gib anderen Menschen deine Liebe. Affirmation. Ich verzeihe mir selbst und anderen. Ich bin frei.
Mm. Oh, wie schön.
So schön.
Und auch sehr schön in Bezug auf die Löwe-Energie, ja. Also das Herz zu öffnen, mm. Liebe schenken. Ja.
Superschön. Danke. ich habe ja im Podcast immer die eine Frage, die ich allen stelle. Ich würde, bevor ich die stelle, eine andere Frage noch fragen. Was bedeutet für dich in deiner Arbeit, so wie du groß geworden bist, mit all dem, was du bist, Spiritualität, und wie lebst du das für dich?
Also für mich bedeutet Spiritualität wirklich mein gesamtes Leben. Ich habe nicht eine spirituelle Routine oder so, sondern ich versenke mich so vollkommen in dem. Ich bin dieses Jahr in ein Haus ins Allgäu gezogen und das ist wirklich so mein Ivory Tower, mein Elfenbeinturm. Ich bin so eine Mischung aus verrückter Professor und Pippi Langstrumpf. Das ist echt so. Und ich habe meine Crystal Bowls und ich habe meine unzähligen Bücher. Ich liebe es einfach, mein Wissen zu erweitern, also mich zu erweitern, mehr reinzulassen in mich und dadurch alles um mich herum besser zu verstehen. Und ja, die Astrologie ist da natürlich ein Riesentool. Ich schreibe den ganzen Tag Artikel. Ich schreibe gerade mein zweites Buch. Ich bin einfach, für mich ist, also Astrologie, Spiritualität hat ganz viel für mich mit geistiger Stimulation zu tun. Ich bin sehr Zwillinge betont. Das ist auch, ich liebe es einfach, Wissen weiterzugeben, aufzunehmen, drüber zu sprechen. Und deshalb, ja, ich glaube, eine der Routinen, die ich habe, wie sich das in meinem Alltag am meisten auswirkt, sind wirklich die Crystal Bowls. Ich liebe das. Das reguliert mein Nervensystem sofort. Ich zentriere mich vor Lives damit. Und genau, also Spiritualität ist für mich alles. Mhm. Wirklich alles, weil es mir alles gibt und mir alles verständlich macht. Ja.
Danke. Worüber geht das neue Buch?
Über die Mondknoten. Mhm. Okay. Ja, ich wollte wirklich da ganz, ganz tief gehen. Auch psychologisch ganz tief, weil die Mondknoten sind so wertvolle Marker, die zeigen, wo wir wirklich, ja, wo wir stagnieren und was wir mitgebracht haben, was uns beengt und wo wir eigentlich auch heraustreten wollten, wo wir in diesem Leben weiter lernen möchten, weil die Mondknoten gehen über dieses Leben hinaus. Sie zeigen uns gewissermaßen, wo wir herkommen, was wir mitbringen, was wir aufarbeiten wollen und gleichzeitig, wo wir hinwollen. Das ist uns oft so fremd und gleichzeitig sind da aber, da ist die Erlösung, da ist die Hingabe, da ist unser Potenzial. Und das heißt, das ist so eine krasse Landkarte, die sich da auftut, wenn man das begreift. Und es hat mir sehr geholfen, weil ich dieses Jahr in meinem 38. Lebensjahr bin und das ist eines der größten Umbruchsjahre, ausgelöst durch die Mondknoten.
Und bei jedem Menschen?
Mhm. Und die Bewegung, die da in meinem Leben stattgefunden hat, nachdem ich in das 38. Lebensjahr rein bin, das war nämlich, ich bin im Juli geboren, war einfach wow. Und ich habe genau da dann das Buch angefangen zu schreiben und dachte mir so, okay, ich sitze mitten in diesem Transit, ich sitze mittendrin. Das ist ein guter Moment.
Das ist so spannend, weil die Frage, die gerade in mir war, war, dass ich glaube, die Bücher kommen ja immer erstmal zu uns als unsere eigene Medizin.
Mhm. Ja.
Und während wir sie schreiben, also jedenfalls gibt mir das immer so, bin ich so, oh, ja, jetzt wo ich es hinschreibe, macht es so viel Sinn. Gab es für dich so einen Aha-Moment beim Schreiben, wo du für dich nochmal was verstanden hast?
Ja.
Ja.
Ja. Und es war ganz viel Heilung. Mhm. Also ich habe ganz viel über Gefühle, auch über diesen Schmerz dann auch geschrieben und das war so heilend. Und was, du hast Merkurkrebs, ich Sonnenzeichenkrebs, die Krebsenergie lernt, durch Leid ganz viel Mitgefühl zu entwickeln und auf einmal kann sie das so teilen, dass es Menschen so tief berührt und so viele Antworten liefert, weil die Menschen hören, dass das aus eigenen Erfahrungen kommt. Und nicht einfach nur in einem Buch gelesen und jetzt nochmal drüber gesprochen, sondern das ist so verletzlich dann auch, das zu teilen. Und ich glaube, dass das eine wahnsinnige Power der Krebsenergie ist. Und das habe ich so gefühlt beim Schreiben. dieses Buchs, ja.
Voll schön. Last but not least, stell dir vor, du lebst noch ein ultralanges, schönes, wundervolles Sterben und wiedergeboren werden Leben. Und irgendwann wäre aber tatsächlich der letzte Tag deines Lebens, wie es der Zufall will, würde ich bei dir sein und hätte ein Blatt Papier dabei und einen Stift und würde zu dir sagen, alles ist weg, deine Bücher sind weg, Podcasts weg, Online-Kurse, ist alles gone. Wenn es nur drei Dinge gäbe, die du weitergeben könntest, die du, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen danach leben, was würdest du aufschreiben?
Dass alle Antworten im Inneren liegen, dass es darum geht, sich selbst zu erkennen, um wirklich mit sich ins Reine zu kommen und dass alles im Außen eine Spiegelung ist. Also wir uns immer selbst begegnen. Wow. Was, ja.
So schön. Danke dir, Fi. Wirklich vielen, 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 vielen Dank. Ich glaube, du hast gerade allen so ein Riesengeschenk gemacht mit allem, was du geteilt hast. Und ich glaube, du hast da, oder nicht nur ich glaube, du hast so eine Gabe, das in der Sprache zu formulieren, dass es wirklich verstanden wird. Und das ist ja so ein Geschenk, das ist, ne, dieses Wissen hier runterzubringen und es so zu teilen, dass es aufgenommen werden kann, dass es angenommen werden kann und dass es verstanden werden kann, weil ich auch glaube, dass für alles, was vor uns liegt, es ist, glaube ich, so wichtig, dass wir das nutzen, was wir bekommen haben als Seelen, als Baupläne, die wir nutzen können, um es besser zu verstehen, um es schneller zu verstehen, um es zu integrieren. Und du bist ja wie so eine Art Kanal, was das weitergibt und was wir dafür nutzen können. Also danke, wirklich danke. Ich freue mich so. Ich finde es so cool. Und genau, für alle, die zuhören, lasst viel Liebe da in den Kommentaren und gerne auch, was habt ihr für euch mitgenommen? Was war eine Erkenntnis? Wir verlinken alles von dir in den Shownotes für alle, die da reingehen wollen und mehr von dir lernen möchten. Und ja, danke. Also hat mir mega viel. Ich könnte 10 Stunden, glaube ich, mit dir hier sitzen und einfach noch eine Frage nach der anderen stellen. Vielleicht machen wir 2026 in der Mitte nochmal so ein Check-in und sind so, okay, wo sind wir, was ist los? Aber danke dir, wirklich danke, danke. Richtig schön, vielen Dank.
Also es war mir wirklich eine Ehre und eine Riesenfreude, hier zu sein. Und ich finde es auch so schön, weil ich habe mich auch so gefreut, dich persönlich kennenzulernen. Und es hat so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke dir.
Willkommen zurück aus dieser Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Wie immer, teil diese Folge so, so gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Schick sie raus über WhatsApp, über wo auch immer mit du kommunizierst. Abonnier diesen Podcast. Folge mir so gerne auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube. Einfach kurz auf Folgen oder Abonnieren klicken. Lass natürlich so gerne auch einen Kommentar und ein bisschen Liebe-Sprinkle da. Und du findest mich auch auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on und Namaste. Deine Laura.